Der Morgenbrunnen, ein passender Name, spürt ihr das?
Ja, das hat gesagt, boah, ja, einer von den Leuten, die dann am Brunnen, ich weiß gerade nicht mehr, wer hat das gesagt?
Arathor hat das gesagt.
Arathor. Mhm. Arathor, ja. Ja, da ist jetzt direkt Einordnung. Wir sind am Ende der ersten Kampagne. Alle drei Raids sind durch, Cinematics sind durch. Kampagne nach dem letzten Raid, Marsch auf Quel'Danas, ist auch Geschichte. Da sind wir Stand jetzt quasi, bevor es dann bald in den nächsten 5 bis 8 Wochen weitergeht mit Story. Wahrscheinlich um Zulaman, aber genau, wir sind jetzt am Ende. Der Sonnenbrunnen ist erst ein Düsterbrunnen geworden. Aus dem Düsterbrunnen wurde, wie in der letzten Folge Maurice gesagt hat, nicht der Dämmerungsbrunnen, sondern der Morgenbrunnen. Jetzt haben wir einen Morgenbrunnen. In der Tat. Und der keinerlei Macht mehr haben soll. Da müssen wir drüber reden.
Auf jeden Fall, ja, ja.
Also
keine ist vielleicht übertrieben, aber auf jeden Fall ist es nicht mehr das, was es vorher war.
Ich versuche das direkt mal zu interpretieren.
Ja.
Der Sonnenbrunnen war vorher, anders als vielleicht der Brunnen der Macht oder der Brunnen der Ewigkeit oder sonst was, war er eine direkte Verbundenheit. Eine direkte Verbundenheit zu Azeroth oder zu Azeroths, zur Seelenwiege oder zu zum Azeroths Gefängnis. Mhm. Es war die ganze Zeit eine Macht jetzt drin, weil Lura drin war, sondern das andere Burning Crusade Naru, Muru. Der war zuletzt drin. Und dadurch fungierte der Brunnen als ein durchgehendes Portal, weswegen auch Azeroth vielleicht uns gerufen hat. Weil das war auch nicht so geil. Weil wir haben auch die Arathor oder andere sprechen auch im Brunnen, wenn man Stay a While and Listen macht, so davon, dass er sich, oder Anduin sagt es, dass der Brunnen sich jetzt nicht so überwältigend anfühlt, sondern normal, harmonisch und okay. Das heißt, er ist jetzt noch ein Lichtbrunnen, also der ist Licht auf jeden Fall ein größerer Anteil eventuell, aber nicht mehr der Naru ist drin, sprich dieses fanatische Licht, dieses Licht, was böse sein kann, was zu Übertriebenen führt, sondern das Harmonische, das, was Arathor ja anstrebt oder Anduin noch anstrebt und was der Paladin im Allgemeinen anstrebt, Alonso's Foal und. Und das ist jetzt raus. Ergo, es ist jetzt wirklich keine direkte Verbindung mehr zu Azeroth und es ist kein Naru mehr drin, sondern es ist wirklich eine gute große Batterie, die man vielleicht noch nutzen kann. Aber kein Kernreaktor mehr.
Ja, ist eine gute. Also da gibt es mehrere Schwierigkeiten, finde ich. Wir haben auch wenig Lore dazu, leider, zu dem Thema. Und zwar, also wir fangen mit ganz kleinen Brötchen an, ja? Mhm. Du hast erstmal gesagt, okay, Verbindung zu Azeroth, weil der Sonnenbrunnen vom Brunnen der Ewigkeit abstammt, letztendlich mit den Fiolen.
Mhm.
So, jetzt, da kann man sich so mal eine grundsätzliche Frage stellen, wenn man jetzt die Energien des Brunnens nutzt. Wir sprechen jetzt erstmal über den alten Brunnen. Ist das so, dass das quasi aufgebraucht wird? Oder ist das eine unendliche Quelle?
Ich glaube.
Das ist schon so eine der Fragestellungen, die ich habe, weißt du?
Ich glaube, durch die Leylinien, weil er ja extra an einem Leylinien-Point errichtet wurde, anders als der Brunnen der Macht eventuell, da wissen wir es gar nicht, ob er an einem Leylinien-Punkt gesetzt wurde oder der Brunnen im Hyal ist nicht an einem Leylinien-Punkt, soweit wir wissen. Aber der Sonnenbrunnen ist definitiv an einem krassen Nexus-Punkt der Leylinien. Ja. Das heißt, gegebenenfalls kann er dadurch immer wieder erfrischt werden. Wir haben aber teilweise Lore dazu, und zwar in Warcraft. Und da heißt es, dass die Brunnen regenerieren können. Aber wir wissen nicht, woher sie regenerieren.
Ja. Ja, ist auch so ein bisschen Gameplay-Mechanik in Warcraft 3. Da muss man ein bisschen aufpassen.
Ja, klar. Aber
da können die Nachtelfen ja die Mondbrunnen bauen. Und da kann man ja Mana aufladen und so.
Mhm.
Und die regenerieren sich ja auch.
Mhm.
Wie gesagt, ist nur Gameplay. Kann gar nichts bedeuten, aber ja. Ja, aber finde ich eine gute Idee mit den Leylinien, dass man sagt, okay, wenn man den jetzt einfach irgendwo bauen würde, dann wird er sich vielleicht tatsächlich aufbrauchen. Aber wenn der quasi da ist, dann wird er immer wieder neu angereichert.
Ja.
So. Das finde ich ganz gut.
Also zumindest der alte. Der Punkt ist, ich glaube, dazu werden wir noch was kriegen. wurde der einfach nur auf Leylinie gebaut, wurde da einfach nur ein Brunnen gebaut und der wurde mit ein bisschen Wasser vom Brunnen reingeschöpft? Oder wurde bei dem Brunnen generell etwas anderes gemacht? Wurde da irgendeine Verbindung gezogen zu Azeroth vielleicht?
Ja, also wir wissen, aber in Chroniken bin ich mir gerade nicht ganz sicher. In den Chroniken steht auch irgendwas dazu bei. Oder weiß ich gerade nicht den original Wortlaut. Ich weiß aber noch den Warcraft 3 Wortlaut dazu. Da sagt Kel'Thuzad ja was darüber. Und er spricht, dass der Sonnenbrunnen errichtet wurde auf den Nexus von Leylinie. Nexus ist ein
Zentrum.
Ja, ein Knotenpunkt könnte man sagen.
Genau. Also,
wo sich mehrere Leylinien einfach treffen. Mhm. Wie so eine Kreuzung.
Genau.
Ansonsten wurde das aber, glaube ich, relativ normal einfach so errichtet, so mit Steinen einfach. Mhm. Und dann wurde das da die Fiole reingeschüttet. Gut, eine Fiole allein wird es nicht gewesen sein. Die werden das wahrscheinlich irgendwie mit Wasser oder so verdünnt haben. Gepuncht und dann haben. Noch, ja, vielleicht noch so ein bisschen irgendwie Mana angereichert. Da gibt es ja auch verschiedene Methoden. Ja. Wir haben da zum Beispiel ganz viel in Surama zu, mit den Arkwein zum Beispiel.
Mana-Trinke quasi, ist ja nichts anderes.
Genau, wahrscheinlich wird das eher gewesen sein als normales Wasser oder so.
Mhm. Und dann können ja auch noch Rituale, Zauber oder sonstiges dazu führen, Wasser zu weihen in dem Sinne und so, ne?
Genau.
Das geht
genau,
natürlich
genau.
Schon, ja. Teufelsmagie dann hinterher.
Genau, dann war das halt der Brunnen. Dann kam Arthas, gerade eben schon angesprochen, mit der Urne seines Vaters, in der die Überreste von Kel'Thuzad waren. Und dann wird Kel'Thuzad wieder erweckt am Sonnenbrunnen. Mhm. Was Arthas macht mit den Anweisungen von Kel'Thuzads Geist.
Und er hat noch eine andere Reagenz, ich weiß nicht mehr welche, aber die muss man auch sammeln. Man muss nicht nur die Urne sammeln, sondern man sammelt noch etwas. Ich glaube,
das Dalaran kann das sein.
Ja, ja, ja. Irgendwas war da, um dann quasi das Ritual durchzuführen. Weiß ich noch, muss in der Kampagne irgendwie sammeln. Also auf jeden Fall wird er dadurch verdorben.
Ja. Genau, und der, ja. Ich habe es eher so wahrgenommen, es liegt eher daran, dass da diese Nekromantie und so gewirkt wurde.
Ja.
Dass das einfach eine Form von Magie ist, die halt als verdorben wahrgenommen wird. Das hat ja auch ganz viel damit zu tun. Also früher war das noch krasser als in der heutigen Lore, aber Nekromantie gilt ja als eine verbotene Kunst der Magie. Oder ist böse und als grundsätzlich verdorben und geächtet und so. Ich glaube, das hatte auch viel einfach damit zu tun. Der war dann einfach besudelt und der wollte auch nicht mehr benutzt werden. Der hatte vielleicht sogar noch Macht, aber halt eine Form, die halt nicht genutzt werden sollte. Mhm. Interessanterweise haben sich die Blutelfen dann mit einer anderen verdorbenen Form der Magie eingelassen, nämlich mit Teufelsmagie. Wobei das auch kompliziert ist. Also ich habe jetzt stark abgekürzt. Weiß ich nicht, ob wir darauf eingehen sollen. Ja. Weil das könnte halt relevant werden, aber ich glaube es irgendwie nicht.
Ich auch nicht.
Also, es gab ja diesen Zwischenschritt mit den Items und so weiter. Astralor Blutschwur geht in diese Richtung. Alles, was wir mit dem da machen, das ist so eine ganz, also ist eine ähnliche Methode eigentlich. Wir jagen irgendwelche magischen Monster, ermächtigen dann absorbierten Energie, der Pein und so weiter, ermächtigen wir wiederum irgendwelche Gegenstände und so. Und eigentlich haben die Blutelfen, bevor sie angefangen haben, Teufelsmagie zu wirken, sowas Ähnliches schon gemacht.
Mhm.
Also es...
Mit Kristallen vor allem.
Ja, mit Kristallen vor allem, wo sie halt dann Seelen gespeichert haben.
Genau, kann man auch heute noch in der Mördergasse kaufen.
Ja, und es gibt auch, ich weiß jetzt im Neuen immer sagen, weil gibt es, glaube ich, keinen schwebenden grünen Kristall mehr. Ja,
alle
in dem alten.
Alle blau. Man hat in der Kampagne in Silbermond einen grün. Ne? Den macht man dann ja auch kaputt in der Kampagne. Man findet sogar neben der Statue von nicht Kel'Thuzad. Wie heißt der andere Kel? Kel'Thas?
Andere Kel.
Neben Kel'Thas, okay. Da sind so Kel'Thas-Statuen im Meer, ne, im Hafen von Silbermond hast du Kel'Thas-Statuen, die versenkt wurden quasi. Und ich meine, da ist auch ein Kristall und das war dann wahrscheinlich noch ein grüner, aber ansonsten sind alle Kristalle jetzt blau.
Ja. Genau. Aber ansonsten, bestimmt hat man das schon mal gesehen, diese grünen, schwebenden Kristalle, in denen es manchmal, ich suche schon die ganze Zeit danach. Genau, sind manche Augen zu sehen. Das heißt, da wurde
gab halt sogar einen riesengroßen über dem ehemaligen Thronsaal, also Alt-Silbermond, ein riesengroßer und da waren auch Augen drin. Oder ja, wenn man damals in Quel'Danas halt gespielt hat, ne, die Endgame-Zone Burning Crusade, da sind die auch überall, da ermächtigt man auch immer wieder, weil die auch als Schutz dienen, da ermächtigt man sie immer wieder mit der Essenz der Getriebenen. Man saugt die Getriebenen noch weiter aus und nutzt sie, um die Kristalle weiter zu füttern.
Genau.
Das ist eine tägliche Quest.
Fell-Crystal heißen die, falls man genaue Informationen zu den Dingern haben will. In-game sah das zum Beispiel so aus. Ne?
Genau.
Da sieht man auch die Augen.
By the way, ne?
Ja.
Super nettes Detail. Wenn du mit der Kampagne fertig bist, jetzt aktuell, Raid durch und Kampagne fertig, dann sind auch wieder die Offensive der zerschmetterten Sonne auf der Insel von Quel'Danas, ne? Die sind da ganz normal stationiert. Die heißen auch Stationierte der Offensive. Die haben auch doch den Wappenrock an und so. Das finde ich ein so geiles Detail. Die rennen da rum, kannst mit denen quatschen. Das ist richtig cool.
Das ist wirklich nice. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Also sowieso aus dem Q&A von Holly Longdale hat sie ja nochmal gesagt, ne, dass wir es bald ein Social Hub und dass sie sowas machen wollen. Und hast du nicht gesehen, ne, sowas wie die Akantina. Ich sag dir, da oben die Insel von Quel'Danas wird's. In irgendeinem Patch in den nächsten einem Jahr. Weil da so viel vorbereitet dafür, ne? Also wenn du da mal so durchgehst, da ist super viel. Hm.
Meinst du?
Ja.
Weil bei Amidrasil wirkt das teilweise ja auch so.
Aber vielleicht hatten sie es da auch schon vor und dann halt verschoben, weil sie ja eh alles ein bisschen umgeworfen haben und so. Kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen, weil da ist super, was super krasses, finde ich. Aber ja, du hast sehr viel, die haben auch die Terrasse der Magister geöffnet, ne, die Dungeon. Du kannst da rein, kannst da RP machen, obendrauf. Wie gesagt, der alte Daily Quest Hub von Burning Crusade, der ist jetzt wieder mit den Leuten da und super, super toll. Also ich denke, da werden wir was kriegen.
Jedenfalls diese Nutzung der Teufelsmagie, das kam ja durch Kel'Thas und Illidan. Also Illidan hat Hilfe von Kel'Thas bekommen und Illidan hat dafür Kel'Thas versprochen, seinem Volk andere Wege zu bieten, um den Magiehunger zu stillen. Und einer der Methoden war dann, dass Kel'Thas in der Scherbenwelt die magischen Energien aus dem Nether quasi absorbierte, verpackte in kleine Kanister, unter anderem mit den magischen Fähigkeiten und so weiter der Draenei, also da wurde Draenei-Technologie verwendet, aber auch von den Astralen, diese ganze Mana-Schmiede und auch diese Kanister, um Energie zu transportieren, so, das ist eigentlich alles Technologie von den Astralen, beziehungsweise von den Qareshi, haben wir dann ja auch alles nochmal auf Qaresh gesehen. Und damit wurde dann Kel'Thas versorgt. Letztendlich hat sich Kel'Thas aber von Illidan trotzdem ein bisschen verarscht und ausgenutzt gefühlt. Und er merkte auch, das reicht alles vorne und hinten nicht, um den Magiehunger zu stillen. Deswegen wurde er auf lange Sicht immer verzweifelter und hat sich dann direkt an die Dämonen gewandt, insbesondere an Kil'jaeden. Und Kil'jaeden konnte Kel'Thas dann überreden, quasi, dass Kel'Thas Kil'jaeden dabei hilft, ihn zu beschwören. Also ich wiederhole gerade bei den Crusade Lore. Und dann hat Kel'Thas Muru, eine Naru, ich glaube, gefangen genommen.
Der war in der Festung der Stürme, da wo ja auch der Raid ist, wo wir ihn weghauen.
Genau.
Da waren und der ja zwei.
Sollte erst als normale Energiequelle genutzt werden, was ja auch passiert ist bei den Blutrittern und so.
Genau. Liadrin war dann die erste, deswegen ist sie auch die allererste Blutritterin. Die war die erste, die ihn einfach versklavt hat und das Licht von ihm unwillentlich genommen hat.
Genau. So, und als dann Kel'Thas seinen Plan quasi geändert hat und gesagt, okay, wir beschwören jetzt Kil'jaeden, hat er Muru benutzt als Energiequelle, um die nötige Energie aufzubringen, um den Sonnenbrunnen zu einem Portal zu verwandeln.
Also wieder die Leere benutzt quasi, ne, weil Muru ist ja dann auch geswitcht und dann also leeren Energie quasi dafür benutzt, um ein Portal
zu entweder hat er die leere Magie benutzt, das könnte man so interpretieren, oder er benutzt halt die Lichtmagie. Aber nachdem die Lichtmagie aufgebraucht war,
switcht
kann natürlich sein. Sich die Entropie von Muru, ne?
Kann sein. Er gerät auf jeden Fall aus den Fugen. Deswegen auch immer.
Und da haben wir auch eine Inkonsistenz in der Lore, weil nachdem die Energie von Muru wohl aufgebraucht war oder whatever, wurde Muru halt nicht zu einem dunklen Naru, sondern zu einem Void-God. Das war dieses Vieh hier. Das sieht ähnlich aus wie Naru, man sieht das am
Rücken quasi. Erst wird der Naru, wenn wir ihn bekämpfen, entropiert er weiter und wird zu Entropius. Ne? Also wir ziehen die letzte weitere Energie aus ihm raus durch den Kampf und dann wird er zu Entropius, dem Voidgott. Und das ist wahrscheinlich heute so nicht mehr.
Du hast schon recht. Ja, ich weiß es nicht genau. Es wird schwierig. Muro in Voidform gibt's auch, du hast recht.
Den Bekämpfer zuerst.
Genau. Und dann gibt's halt diese Voidgott-Form Entropius. Er ist nicht der einzige, darum gibt's einen Begriff dafür. Das Ding ist halt, es gibt halt eine ganze Lehrwandler-Kategorie, nicht nur Voidgott, die sehen sehr ähnlich aus. Und ich habe mich immer gefragt, okay, haben die was mit denen zu tun? Muss ich kurz überlegen. Das waren die Voidcaller. Die Voidcaller sind Lehrwandler. Gott. Sekunde. Die sehen sehr ähnlich aus wie die Voidgods. Aber, ja.
Ja, genau.
Keine Ahnung.
Das sind die mit den Dingern oben drauf, ne? Die nicht die Rüstung haben, sondern die.
Ja. Das sieht halt so ein bisschen ähnlich aus, wie so ein Naru hinten drauf als Rückentransmog quasi. Ja. So richtig Erklärung haben wir dafür nicht. Es gibt nur so Ideen, wie da die Hintergründe sind. Whatever. Auf jeden Fall wurde Muru benutzt als Batterie und dann wurde Kil'jaeden beschworen. Dann kommt eine Truppe an Helden und hält, wir halten das auf. Kil'jaeden wird nicht vollständig beschworen und wird wieder zurückgeschickt in den Nether, wahrscheinlich Argus. Und
dann kommt das nächste, was wahrscheinlich so nicht mehr aktuelle Lore ist, denke ich, weil sonst hätten sie Anvena mit reingenommen. Anvena haben wir in keinster Weise gehört, gesehen, sonst was. Dann kommt nämlich die Seele des Brunnen und zusammen mit Velen wird die Seele des Brunnen gereinigt und Muru opfert sich mit seiner letzten Energie im Licht, um den Brunnen zu reinigen und daraus einen Lichtbrunnen zu machen. Und jetzt kommt der große Point. Das wurde auch extra nochmal in der Lorewalker-Quest-Reihe mit reingepackt. Ganz offensichtlich nicht ohne Grund. Denn ich gehe jetzt davon aus, dass Muru sich nicht geopfert hat, oder vielleicht hat er sich geopfert, aber er hat den Brunnen dann übernommen. Muru war bis jetzt quasi da drin.
Ja. Auf die eine oder andere Weise bestimmt.
Oder halt nicht. Die war er der Transmitter zur Licht. Höchstdomäne, also so quasi von denen, die Licht über alles sehen wollen. Hatten wir nicht, wie war das eigentlich in Warlords of Draenor? Als Velen sich opfert, den Falling Star zu reinigen.
Ja, Kara.
Der ist ja dann derjenige, der zusammen mit der Dingsbums-Drenai-Dame die Magar komplett ausrottet. Jirel. Das ist ja der dann, oder?
Also Velen opfert sich, um genau Kara zu reinigen. Er gibt sein Zeichen, ne, also was er an der Stirn hat, gibt er Irel.
Ja.
Und Kara, also deine Frage ist, ob Kara die Streitmächte des Lichts führt, oder was?
Mit. Ich meine schon, wir sehen ja den Naru in der in der Questreihe, wo man die Magar-Orks freischaltet, da sieht man ja den Naru und Jirel, wie sie halt nur diese Armee des Lichts ja befehligen. Und das ist der Naru. Also, gereinigte Narus sind nicht unbedingt so geil, ne? Die übertreiben dann gefühlt ein bisschen. Und das Gleiche haben wir jetzt eben in der Silbermond-Kampagne. In der Silbermond-Kampagne will Tyralion geht über, ne? Der kriegt zu viel Licht ab, der hat einen Sonnenbrand. Und Liadrin und Arathor merken, das ist too much.
Kara ist ein sehr besonderer Naru. Man denkt erst so, okay, es hat irgendein Naru. Und okay, Velen opfert sich für den. Aber Kara ist in vielerlei Hinsicht besonders. Es gibt voll viele Naru, namentlich. Mhm. Ich müsste gucken, wie viele, ehrlich gesagt. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 im normalen Universum, 2 im Alternativuniversum, also 21 Naru sind bekannt. Mhm. So. Von diesen 21 Naru gibt es nur 2, die mit weiblichen Pronomen versehen sind. Es ist immer die Rede von der Naru und er und so weiter. Außer bei 2 Stück.
Und die sind dann auch die krassen.
Das ist einmal Xera, der Prime Naru aus Legion.
Mhm.
Und Kara.
Und die wollen alle nix krass, wollen alle krass scheiße.
Ja, also Xera auf jeden Fall. Bei Kara bin ich mir nicht ganz sicher, ob Kara jetzt tatsächlich die Armee des Lichts geführt hat auf Draenor, wäre aber passend, weil Xera ja das in unserem Universum macht, ne?
Genau. Und Muru hat den Sonnenbrunnen auf jeden Fall too much Licht gemacht. Also deswegen ist ja Tyralion so ausgeflippt.
Die Frage, ja.
Und die Lichtblüte und. Das alles ist ja, ne? Das ist ja, weil der Sonnenbrunnen überquillt.
Ja, aber das passiert ja erst, nachdem Liadrin das Gebet gesprochen hat.
Nein, die Lichtblüte kommt vorher.
Ja, aber da hat sie keine Probleme gemacht. Da war sie ein Phänomen, das bekannt war. Das geht ja aus den Quests hervor.
Ja, ja, okay. Nee, natürlich dann nach dem Gebet, nachdem der Sonnenbrunnen exzessiv gebraucht wird und natürlich andere in ihn reinpumpen, du hast ja dann auch durchgehend die krassesten Paladine und, die dann ja alles in ihn reinzimmern, dann hat er richtig Power, also die AA-Batterie wird vollgeladen und dann voila.
Es gibt auch den Dialog zwischen Arathor und Liadrin, war das, glaube ich, jetzt auch in dem aktuellen Kapitel, wo über dieses Gebet gesprochen wird.
Ja.
Und da wird ja so ein bisschen spekuliert, okay, woran lag das jetzt? Warum konnte der Brunnen die ganzen Leute dahin bringen und so weiter? Und da wird spekuliert, dass das mit der Weltenseele zu tun hat.
Ja.
Also, möglicherweise liegt es nicht am Muru oder Velen, so, ne? Also, man könnte auch sagen, liegt am Velen, vielleicht hat der einfach zu viel von sich da reingepackt oder so. Sondern es liegt eher daran, dass Azeroth das zu krass ermächtigt, so.
Oder Azeroth hat die Chance gesehen, endlich befreit zu werden von dem Naru.
Ja. Ich würde eher, also, das Ding ist halt, wenn Azeroth, jetzt sind wir so rein hypothetisch, ne? Mhm. Wenn Azeroth das mächtigste Wesen im Universum ist, übertriebene Gottheit, dann ist es für Azeroth vielleicht manchmal auch einfach schwierig, auf kleinen Skalen zu operieren. Mhm. Soll heißen, so, keine Ahnung, je kräftiger du bist, desto mehr verschätzt du dich vielleicht auch mit deiner Stärke so.
Was ist denn mit, dass sie es vielleicht gar nicht weiß? Sie ist das Mächtigste überhaupt, krasseste überhaupt, aber sie ist ein Kind. Unwissend, unerfahren.
Genau, dass
sie weiß, muss sie auch erst gar nicht lernen, das, was sie hat, so, was sie nutzen könnte.
Ja. Sie muss vielleicht doch erst lernen, damit umzugehen.
Mhm.
Außerdem überschätzen wir vielleicht auch, was Azeroth weiß und nicht weiß. So.
Ja, klar.
Weiß Azeroth denn wirklich, was auf der Oberfläche passiert?
Ja,
oder ist es eher so, Azeroth hört unsere Hilfsschreie,
unsere Gedanken,
Gebete.
Ja.
So. Und dann sagt Azeroth, okay, ich entsende meine Magie. Aber Azeroth weiß nicht wirklich, wofür oder was es macht und wie viel eigentlich benötigt wird. Es ist eher so ein Reagieren auf ein Gefühl.
Maybe. Dabei müssen wir jetzt mal ganz schnell, weil wir Velen und Kristall und dies und das hatten, es gibt auch ein Gespräch von Velen über Beleda.
Jo.
Wo ich mir so richtig da stand, so, echt jetzt? Jetzt? Echt? Ich find's geil. Aber gut.
Ich find's, ja. Gut. Es ist gut, dass es angesprochen wird, ehrlich gesagt.
Aber das zeigt auch mal wieder, ich stand da und muss sagen, es zeigt auch mal wieder, da ist halt keine Bild-Zeitung, die jeden Tag irgendeine dämliche Scheiß-Klatsch-Nachricht rausbringt und alle hysterisch sofort, ich muss dahin, ich muss da mich hinporten. Mann, es ist eine riesengroße Welt und die Anführer und die krassen Dudes haben auch immer richtig krasse Sachen zu tun. Aber auch die müssen Social Media mal ausmachen, weil ansonsten kriegen die wahrscheinlich einen Überlauf. Ne? Auch die müssen WhatsApp mal kurz die Haken rausmachen, dass sie blau sind, wenn sie es gelesen haben. Weil ich glaube, du kannst gar nicht. Und was jetzt auch weil momentan viel Kritik dazu gibt, glaube ich, auch den Spielern gerade ein bisschen schwerfällt zu kapieren ist, die gesamte Kampagne plus Raid plus das alles ist nicht, wie wir es in einem Monat gespielt haben, sondern alles innerhalb einer Woche passiert.
Ja, so mehr oder weniger Schlag auf Schlag, ja.
Ja, so extrem.
Auch.
Schlag auf Schlag. Und das ist vom Feeling, glaube ich, manchmal ein bisschen schwer dann zu relaten, dass das so ist. Und genauso wie mit Wählen, dass er, oh, spannend, du hast da einen Kristall. Das ist ja interessant. Muss ich mir dann wohl bald mal angucken. Ja, bitte.
Hm. Er sagt, hier, ich bin geehrt, junge Lothar, ich habe auch Fragen. Ich hörte von einem Kristall aus Licht und Schatten. Wir reden später in Ruhe. Doch zuerst, Anduin, wie fühlt sich das Licht jetzt für euch an?
Ja, genau.
Viel mehr hat er nicht gesagt. Aber er wird sich mit Fim Lothar darüber unterhalten. Ja, also auf der einen Seite, ich bin schon eher Team, ey, das ist ein großer Kristall, lass mal irgendjemanden losschicken, Richtung wählen und sagen, dass wir seine Expertise benötigen. Und dann kann man ja durchaus, wenn jetzt Blizzard sagt, nee, dass wir wollen jetzt nicht, dass Wählen auftaucht, weil er wüsste sofort, was Sache ist, deswegen darf er gerade nicht auftauchen, weil das Narrativ halt dann nicht passt, dann muss man sich halt was ausdenken, warum er nicht da ist. Man hätte einfach sagen können, Wählen ist gerade auf Argus und kümmert sich um die Manari und deswegen kann er gerade nicht kommen.
Ja, genau.
Und dann wäre das Thema vom Tisch gewesen, weil im Prinzip haben sie ja diese Traditionsquest-Reihe sowieso gebracht während Wolf hin und das wäre eine gute Erklärung gewesen. So.
Ja, wäre cool gewesen, das stimmt schon, ja. Ja, sowas wär cooler auf jeden Fall, da bin ich dabei. Da bin ich dabei.
Ja,
ja auf jeden Fall haben wir ja jetzt den, also der Naru, der dort drin war, oder das Licht, was dort drin war, wurde jetzt weiter verstärkt. Dann haben wir jetzt natürlich die ganzen Sachen aus Midnight gehabt, sprich Xalatas ballert da Leere rein, nimmt aus Aleria Lura raus, packt Lura in den Brunnen, zumindest ihre Macht, und öffnet ein Portal.
Es damit. Könnte sogar sein, das ist nicht so ganz klar, aber dass der leeren Sturm auch noch Energie in den Brunnen gepumpt hat.
Ja, ich mein, ja klar.
Es können auch die ganze Zeit einfach nur so eine Dings sein. Wie heißt nochmal? Ich vergesse immer den. Wir haben das schon so oft genannt und ich vergesse immer wieder den Namen in der nordischen Mythologie, diese Regenbogenstraße.
Ja, der Bifrost.
Ja, der Bifrost war es, ne? Ja.
Ja.
Genau. Vielleicht war dieser Strahl am Himmel zum Sonnenbrunnen einfach nur ein Bifrost.
Ja.
Und mehr nicht. Aber es könnte auch einfach sein, Xalataf hat Energie weiter in den Brunnen gepumpt.
Nach der Idee, ne? Vorher ging ja die ganze Zeit der Strahl, also seit Burning Crusade ging der Strahl von Muru nach oben, Bifrost teilmäßig, okay? So, ja. Als jetzt Lura das gemacht hat, sind von da Sachen nach da gewandert. Was ist, wenn Muru die ganze Zeit schon aus der Domäne des Lichtes, die Armee des Lichts, also so richtig Armee des Lichts, an den Weltkern gepackt hat?
Das wäre cool.
Du kommst jetzt da runter und wir sehen eine Schlacht zwischen Licht und Leere. Wäre schon aber geil. Halt,
genau, aber nicht im Sinne von Jünger des Lichts. Also
nee, so Lichtwesen, ne? Entropische genau. Wesen.
Lichtbrut und so.
Ja.
Naru, Lichtbrut und vielleicht gibt es noch irgendwelche Viecher, die wir uns noch nicht gesehen haben.
Das erklärt, warum sie so eine Armee da unten braucht. Weil vielleicht war sie am Kern, hat gesehen, oh mein Gott, ich brauche eine Armee.
Wäre auf jeden Fall interessant.
Wäre richtig geil, wenn er so Licht und Leere. Guck mal, die Elfenvereinigung ist ja jetzt tatsächlich genauso gekommen. Elfenvereinigung. Und der wahre Krieg gegen Licht und Leere. Also, sorry, aber das, ne? Wir sind ja nicht Licht. Also, das steht ja mal fest, oder? Auch wenn wir Paladine haben, die das Licht benutzen. Arathor, Tyralion, Anduin, was weiß ich. Wir sind nicht das Licht. Wir sind keine Repräsentanten des Lichtes. Wir sind nicht Ausgesandte des Lichtes. Also, wenn da wirklich ein Kampf zwischen Licht und Leere kommt, dann muss da ja eigentlich das Licht kämpfen, nicht wir, oder? Wir sind dann eher die in der Mitte, die Nutznießer, die genau das so mitmachen, dass das am besten am Ende für uns rauskommt.
Also, das Ich sag mal so, wir haben ja diese End-Times-Geschichte, haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon besprochen. Mhm. Mit Sylvanas, sie spricht ja auch vom Ende und Zarathas hat an einer Stelle auch vom Ende gesprochen. Dann haben wir die ganzen, diese Prophezeiung mit Renilash, beziehungsweise dem Licht von Kind und Schatten, was dann der Ausgang des Krieges sein könnte und nicht Arathor, sondern einfach der Ausgang des Krieges zwischen Licht und Schatten. Und wenn wir das vergleichen mit der Vorstellung von verschiedenen Religionen und Mythologien, dann ist es häufig so, dass am Ende der aller Zeiten eine Schlacht ansteht. Ne? Mhm. Also wir haben Ragnarök in der nordischen Mythologie, den Einfall in dem Himmel in dem Johannesevangelium. Mhm. Im Islam gibt es auch eine Schlacht zwischen Himmel und den Shaitans. Übrigens auch immer mit einem Messias verbunden, der dann irgendwie alle rettet. Das wäre gerade Arathor, wenn man so will. Mhm. Aber wir hatten halt aktuell, wie du richtig gesagt hast, noch keine Schlacht zwischen Himmel und Hölle, wenn man so will, sondern die Hölle ist meinetwegen da, Xalatas und ihre Schergen aus der Leere. Aber wir sind ja nicht der Himmel, sondern wir sind ja die Erde, wir sind ja das Diesseits.
Ja.
Also eigentlich fehlen die Streiter des Lichts, wenn man so möchte, oder die Götter
des Lichts. Finde ich auch, ja. Und das will ich sehen. Das ist der Endkampf in Midnight. Da unten kämpft Licht gegen Leere. Da könnten sie sogar eine Jurel reinpacken. Da könnten sie eine Jurel bringen. Wenn wirklich die ganze Zeit Muru von allerhand irgendwo Kraft gezogen hat und Armeen rangezogen hat, ne, dann könnte es definitiv auch Jurel sein. Auf jeden Fall. Das würde passen.
Ich meine, aber ja. Und jetzt, da ist halt stark die Frage, wie sie das Licht interpretieren. Mhm. Man kann Licht als Gegenstück zur Leere machen, dann hätten wir so ein richtiges Spiegelbilduniversum so quasi. Dann hast du einfach statt einem Leerwand halt die Lichtbrot, ne?
Ja.
Statt einem dunklen Nahru, einen normalen Nahru, einen hellen. So baust du das halt auf. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Dormaner, die sich dem Licht verschworen haben. Das ist wirklich eins zu eins das Gleiche. So. Oder du sagst, nee, das Licht ist eigentlich im Kern anders. Die Naru, ja, die sind irgendwie so ein bisschen wechselhaft. Das ist ein Naru-spezifisches Ding. Aber eigentlich ist das Licht anders. Und ich finde, da haben wir nicht viel, was dieses Thema betrifft. Es gibt die diese Grafik von Dave Kosaak, wo beim Licht stand, die Archonen würden übers Licht wachen oder es anführen. Archonen, da fällt uns natürlich erstmal Kyrestia ein, aus den Shadowlands. Dann wäre das Licht sowas Engelhaftes, was sicherlich auch irgendwie passen würde. Man denke an das Bild im Wirmwu-Tempel zum Beispiel.
Ja, mir kommt gerade noch eine Idee dazwischen geschossen. Kann ich mal kurz?
Ja.
Was ist, sag mir mal, ob ich da überhaupt auf einem richtigen Weg laufen könnte. Wenn diese Schlacht Licht faust Leere so sein könnte, die dort unten herrscht, könnte es nicht sein, dass das Arathi-Ding ist, quasi, der Imperator und so? Wir wissen ja, dass sie immer ausgezogen sind, Krieg zu führen. Außenrum ist alles dunkel. Ne? Sobald die Flamme ausgeht, ist dunkel. Was ja schon darauf schließen lässt, dass ja irgendwas, eine Kuppel um sie herum sein muss. Was wir ja vielleicht so interpretieren könnten mit, das ist da unten eine Titanenanlage. Sie müssen da immer irgendwie die Fackel anmachen, ansonsten wird's dunkel. Weil durchgehend versuchte Enzorf oder Yashara oder Xalatas die Leere quasi darauf zu bringen. Und immer wieder haben sie es geschafft mit dem Licht und. Und weil vielleicht Muru auch jetzt in letzter Zeit immer nachgepumpt hat, ist ja noch nicht so lange da, aber vielleicht durch den Sonnenbrunnen ging das generell schon, aber ist ja egal. Aber kann das sein, dass das der finale Kampf dort wird, dass wir den Arathi und dem Imperator gegebenenfalls zur Hilfe kommen und dass die Arathi ausgesandt wurden, scheißegal wie, das kann man jetzt technisch dann konstruieren, ist ja kein Problem, hochgeportet und dann, dass die ausgesandt wurden, um eben Hilfe zu suchen, dass das dieses göttliche Lied war, dass Azeroth wusste, ey, die halten hier nicht mehr lange durch.
Ja. ja. Ist aber ein bisschen komplex.
Völlig.
Weil, also es, da kommt viel zusammen. Erstmal wie viel wissen, also wir wissen ja ein bisschen was über den, über die Arathi und ihr Königreich. Mhm. Ich finde am interessantesten ist hier, glaube ich, sind so mehrere Fragestellungen. Einmal, gegen wen kämpfen eigentlich die Arathi? Wir wissen, die Arathi kämpfen gegen die Naga. Das könnte aber auf Aensoth zurückzuführen sein.
Genau.
Aber das ist wahrscheinlich nicht alles. Also es gibt mehrere Dialoge, glaube ich, die andeuten, dass Dunkel. Man schon sagen kann, dass es noch, genau, die gegen irgendwelche Dunkelheit gekämpft haben, gegen irgendwelche. Manchmal wird es auch sehr, ich glaube, die Rede ist auch von großen Schlachten.
Mhm.
Mit auch irgendwie großen Soldaten oder so. Und da fällt so eine sehr, das klingt eigentlich eher wie so eine urzeitliche Schlacht, so wie bei den Titangeschmiedeten und so weiter. Was ja schon dazu passen würde, was du gesagt hast. Dann haben wir von Odin was Interessantes. Und zwar, Odin sagt ja, der hat ja diese Expeditionen losgeschickt und die sind ja nicht zurückgekommen. Aber es ist noch ein bisschen trickiger. Also das ist nicht alles. Weil die Rede ist ja auch von Abtrünnigen, die Odin verfolgt. Also Abtrünnigen, Titangeschmiedeten.
Mhm.
Sprich, diese Titangeschmiedeten, die halt Odin da verfolgt, um möglicherweise auch dort in der Nähe irgendwie leben, wo die Arathi leben, die
vielleicht
sind
auch verbündet.
Nicht mehr. Genau. Verbündet? Nee, das wollte ich nicht sagen. Ich wollte eher sagen, dadurch, dass sie vielleicht tatsächlich irgendwie an den Kern von Azor dran sind, haben die jetzt ihren freien Willen und dienen deshalb nicht mit den Titanen und Odin und so weiter.
Mhm, ja, 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 klar, klar, passt.
Aber trotzdem sind es Titangeschmiedete letztendlich.
Aber kann natürlich sein, dass das seit jeher die Aufgabe auch von Odin war damals, ne? Und durch den ersten Riss, Crack oder sonst was, vielleicht durchs Aufbrechen von Ur-Azeroth, sind dann überhaupt dieser freie Willen dann mehr und mehr entstanden? Ne? Das könnte so erklärt werden.
Ja. Dann gibt es noch den anderen Punkt. Wir haben ja einen Namen für diesen Ort. Der heißt Avalon. Nee, Avaloren.
Avaloren.
Genau, da haben wir schon überlegt, ob das mit der Artus-Saga zusammenhängt, wo es den Ort Avalon gibt.
Mhm.
Wo König Artus hinfliehen musste, um sich zu verstecken und seine Wunden zu heilen nach einer Schlacht.
Mhm.
Das könnten die Trollkriege gewesen sein. Nach einigen Interpretationen war es Merlin, der Artus dorthin gebracht hat und versteckt hat. Da kann man sich jetzt die Frage stellen, okay, wer ist das eigentlich dann in unserer Artus-Erzählung? Aktuell hätte ich da nicht so richtig eine Lösung für. Vielleicht Azeroth selbst oder so, aber ein bisschen schwierig.
Ich habe sogar eine Idee, wie das zustande gekommen ist, dass sie da hin sind. Da wollte ich nämlich eigentlich gleich noch mit dir drauf. Ich habe dir einen Screenshot geschickt gehabt, ne? Dieser Tage, weil ich war im Steinernen Kern, ist ja gerade Zeitwanderung, Kataklysm, Steinernen Kern. Und ich weiß nicht, warum mir das in den letzten Tagen und Wochen nie aufgefallen ist. Aber im steinernen Kern rennt man natürlich immer mehr Richtung Weltensäule. Ja. Die im Ähnlichen aussieht wie eine Wiege. Auch dort hätte Azeroth drin sein können. Oder vom Plan, sag ich mal her. Außerdem, der Boss davor sagt, also Osruk, ihr werdet an meinem Körper zerschellen, spürt die Macht der Erde. Und wenn er dann stirbt, ein Beschützer ist gefallen. Das Herz der Welt ist entblößt. Mhm. Also, das Herz der Welt, das, die Weltenseele hätte da drin sein können. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, Chris Metzen, ganz klare Geschichte, entweder hier Kreise in Kreise und Blizzard wiederholt sich und das machen sie sehr gerne, aber TWW ist MOP, Cataclysm ist auch davor, also das alles ist gerade ziemlich gleich. Es ja, ist ja es wirklich
sehr,
enorm.
Sehr viele Übereinstimmungen. Ja,
ja so weiß. Viel. Haranir und Harada könnte Tiefenheim sein. Das, als ob er das damals vielleicht bringen wollte, alles, aber damit ja nie dann fertig geworden ist und es nicht fertig machen konnte. Und jetzt macht er es einfach nochmal. Und zwar in so, wie er es gedacht hat. Und dann könnte es natürlich sein, dass über den Mahlstrom damals Tiefenheim es irgendwie eine Verbindung gab und sie darüber quasi die Arathi, Ur-Arathi, dann dahin gekommen sind, wo sie jetzt nun mal sind.
Ja, ich meine, die Schlacht zwischen Licht und Schatten, die wir besprochen haben, das ist ja im Prinzip die Stunde des Zwielichts,
ja.
Die ja in Cataclysm herbeigeführt werden sollte.
Ja, genau. Also genau das.
Todesschwing hat das ja versucht.
Genau
und,
das.
Nostormu hat gesehen, dass das so schlimm ist und hat dann seine eigene Realität abgezwackt, seine Endzeit. Und wurde zum Murosund. Ja.
Also, ich sehe, dass Chris Metzen uns dahin führt. Deswegen auch die Artworks, die wir vor TWW gekriegt haben, wie sieht Azeroth aus? Vielleicht ist das Gebilde da unten drin. Ne? Dass Azeroth zwar visuell gar nicht da ist, so, sondern ist die Weltenseele, aber wie man es ja nun mal in so Titanenanlagen hat oder sowas, dass dort Götzen sind oder Abbilde, Avatare oder sowas. Mhm. Und deswegen waren das auch die Bilder. Wir haben da unten in diesem Reich, wo wir dann hingehen, Ende Midnight, sind Abbilder, vielleicht auch einfach nur wie die Titanen denken, dass dann Azeroth ausgesehen hätte oder wer auch immer das da gebaut hat. Und das werden wir dort sehen, in riesengroß. Und dort werden wir kämpfen mit den Arathi, mit vielleicht Abtrünnigen von Odins Armee damals, also Valaja oder was weiß ich was, die da mit in den Rhein sind. Und einem Imperator, der seit sehr langer Zeit herrscht, ein Abkömmling von Arathor.
Mhm.
Die Frage ist, ist gut oder böse?
Wer jetzt?
Dieses Licht da unten, die Arathi. Weil Ferien hat ja schon mal sowas verlautbaren lassen, so mal, wenn ihr hier so bei uns wärt, das wäre nicht so ganz cool, ne?
Ich glaube, die sind nicht gut oder böse, sondern die haben eine Null-Toleranz-Schwelle. Das
ja,
ist
ja, ja, genau. Ding. Ja.
So, die haben halt ihre Überzeugung, die sind so, ja, ist ja okay. Aber wenn jemand nur einen Hauch davon abweicht, dann
ja,
eskalieren die komplett.
Ja,
ja.
Apropos Scharlachroten, könnten die der Schlüssel sein, uns zu denen zu bringen?
Eigentlich nicht. Oder vielleicht doch, wenn die irgendwie verbündet sind und deshalb irgendwie eine Möglichkeit haben.
Weil sie wurden ja jetzt wieder aufgegriffen im Cinematic, wir haben einen am Brunnen, etc., ja, ne?
Ja.
Eine ausgetretene.
In The War Within hätte ich gesagt, Orvenia ist der Schlüssel. Weil ja, sie halt jetzt die neue Sprecherin ist und immer wenn wir nicht weiterkommen, kriegen wir halt einen Hint von Azeroth und das geht jetzt über Orvenia. In Midnight, obwohl wir Haran da als Zone haben, habe ich den Eindruck, dass dieser Storystrang nicht mehr verfolgt wird.
Mhm.
Also, oder er wird jetzt erst wieder aufgegriffen, ne? Aber bisher wirkt so, okay, die Geschichte ist jetzt zu Ende erzählt. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass sie noch groß die Sprecherin ist. Allgemein ist ja auch diese ganze strahlende Gesang-Thematik sehr also ist gerade nicht mehr so präsent. Ich weiß nicht, das ist halt so, ich glaube, es wäre cooler, in Anführungsstrichen, wenn wir nicht selbst drauf kommen. Aber ich fände es auch ein bisschen lame zu sagen, jetzt hat Orvenia wieder eine Vision. Sondern ich fände es irgendwie interessanter, wenn das eine andere Macht machen würde, die die Einsichten hat und die auch mit uns nicht verbündet ist. Aber die halt trotzdem ein Interesse dann nach Xalatath auszuhalten. Beispiele dafür wären Anzoth, die Titanen, meinetwegen auch die Titanengeschmiedeten, vielleicht weiß Odin Bescheid oder Tyr oder so. Oder ja, wir müssen Nostor, also klar, wir wollen jetzt nicht viel über die Drachen gehen, aber wir müssen Nostormu dazu zwingen, in die Endzeit zu reisen, wo er nicht hin will. Er wird dadurch zwangsläufig zum Horizont, aber er kann uns sagen, was Sache ist.
Apropos sowas Drachen.
Sowas fände ich interessanter.
Ne, apropos Drachen, das war auch eine sehr krasse Aussage jetzt an der Kampagne von Liadrin, oder?
Das war so ein Fick, die Drachen.
Ja, vor allem, wie die mal kurz diskreditiert wurden, also wie die mal kurz ganz am Rande hingestellt wurden. Die haben ja nicht die blauen Drachen mit der Nexus, wo halt quasi alles Wissen und Magie und hast du nicht gesehen drin ist. Eine riesen Bibliothek. Nee, wir sind krasser. Okay.
Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ob das for real so ist oder ob das eher so ein wir brauchen die Drachen nicht mehr Aussage ist. So,
richtig
weißt du?
Heftig.
Ich glaube, es ist eher dieses, wir brauchen die Drachen nicht mehr, wir sind unabhängig. Was zu den Blutelfen auch passt, weil die Nachtelfen sind ja noch ein bisschen näher an den Drachen immer dran gewesen, als die Blutelfen nach meiner Wahrnehmung.
Ja, die sind ja geswitcht, die haben sich ja dann Phönixe genommen.
Ja, ja. Ne, also ich glaube, das ist eher so eine Aussage mit, ja, ja. Yo, wir brauchen die Drachen halt nicht.
Das war so wie in jetzt wollte ich schon Midnight sagen. Nee, scheiße, wie hieß der Vampirfilm nochmal? Boah.
Vampirfilme, Twilight.
Twilight, genau, Twilight, weißt okay. du? Erst fand die Werwolf cool und dann fand sie aber doch Vampire cool, so, weißt du? Und ja, jetzt bin ich mit den Vampiren, Bruder, jetzt sind die nicht mehr cool.
Kann ich nicht bestätigen, ich habe Twilight nicht geguckt, aber.
Ich schon, ich fand den sogar ganz gut.
Ja. Dein Chat sagt auf jeden Fall schon mal einen besseren Vampirfilm von Helsing.
Ja, true. Ja. By the way, ich muss heute so viel einstreuen, tut mir leid, aber hast du nach der Kampagne auch die letzte Legende der Haranir gespielt?
Nee, noch nicht.
Dann darf ich dich spoilern.
Ja, kannst du machen.
Okay, denn da kommt was ziemlich krass ist. Und zwar. Ich habe selber auch noch nicht gespielt. Malfred hat's gespielt. Sie sagen, oder dort wird gesagt, wo die Göttin ist. Die Göttin.
Wo die hingewandert ist?
Nee, was mit ihr passiert ist. Warum die nicht mehr in der Wiege ist. Und zwar sagen sie, es ist kein genauer Wortlaut, dass kosmische Mächte, also ganz klar kosmische Mächte, sie entführt haben, versklavt haben und danach eingesperrt haben. Sie reden von der alten Göttin, sie reden nicht von Azeroth, aber, Bruder. Weiß ich nicht. Eins und eins liegt auf der Hand so.
Das ist zu sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit natürlich, sind das die Titanen.
Also, aber dass sie das so krass nochmal ansprechen, du musst nämlich dann in den Raid rein, du musst dann erst, dann kriegst du eine Kampagnen-Quest oder eine Dingsbums-Quest für den Raid Traumriss und danach erzählt der dir das. Der Typ, der, wenn du die Legenden machst, dann hast du ja beim allerersten Mal, dass du nochmal zu einem Typ musst, ne? Der dir dann ein bisschen was quatscht. Und jetzt musst du dann nochmal zu ihm, gehst halt in den Raid rein und dann gehst du zu ihm und dann wird er wohl ganz gesprächig und erzählt den ganzen Bums.
Ja. Wenn, also das Ding ist, wenn Azeroth die Quelle des Universums ist, sowas, ne? So ist in der Richtung. Könnte es dann nicht sein, dass Azeroth quasi in allen Ebenen der Existenz zu einem gewissen Grad präsent ist?
Ja. Ja, ja, ja. Ja.
So. Und deswegen, um das jetzt so aufzugreifen, was du über Tiefenheim gesagt hast, so, da ist auch ein Teil von Azeroth, ja. Es ist nicht Azeroth zu 100%. Es ist der Teil von Azeroth in Tiefenheim, der auch Tiefenheim zusammenhält.
Vielleicht war das auch nur eine der Titananlagen, um Azeroth zu halten, oder vielleicht ein erster Versuch, um Azeroth einzusperren. Vielleicht hat es ja gar nicht beim allerersten Mal funktioniert, die Weltenseele wegzusperren.
Ich meine, vielleicht war das Eonas Versuch, ne?
Ja. Vielleicht haben die alle so einen Versuch gemacht, irgendwie sie einzusperren oder sowas. Ja. Aber gerade von dem, wie sie da rausgerissen haben.
Jetzt, wo ich Elun genannt habe, ne? Kosmische Macht und sowas alles, das könnte auch einfach Elun gewesen sein. Elun ist auch so kosmosmäßig.
Ja, aber wir wissen, Elun wäre cool, wäre was anderes, ist nicht das, was alle denken, nicht das, was offensichtlich ist, also ist es das nicht.
Ja.
Es sind die Titanen.
Die Titanen sind die wahrscheinliche und offensichtliche Antwort. Das wird es wahrscheinlich sein, ja. Wenn es eine überraschende Antwort ist, ist es Elun, ja.
Ja, das wäre krass. Und dass deswegen auch Xalatas sauer ist, weil Mudi oder so hat das gemacht.
Da könnte man natürlich auch einen krassen, das so auffassen, so, okay, Xalatas hat Elun verehrt. Oder als sie erfahren hat, dass Elun Azeroth gefangen genommen hat, hat sie darin ein Verbrechen gesehen und ist deshalb ungläubig geworden oder so. Kannst halt auch so einen Kram behandeln. Aber ich glaube nicht, dass sie diese Schiene fahren wollen.
Ja.
Weil sie hatten schon in der Vergangenheit häufiger die Möglichkeit, solche Sachen zu erzählen mit Tyrande und Chandris und so weiter.
Seraph Mortis, ne? Chandris. Naja. Ganz wild.
Jeder ist bei seiner Religion einfach geblieben. So, ja, sie haben nie den Move gemacht mit, ey, wir hinterfragen jetzt unser Weltbild und fangen jetzt an, keine Ahnung. Das wäre aber was Erfrischendes. Ich fände das eigentlich immer ganz gut und angebracht eigentlich bei den ganzen Erkenntnissen.
Ja, aber die gehen heute alle schon Crash Out, nicht alle, ein paar gehen heute schon Crash Out, weil die Elfenvereinigung so ist, wie die Elfenvereinigung ist. Weiß ich nicht, weil ich da die letzten Tage gelesen habe, oi, geht mir das um Sock. Ich find's momentan eigentlich echt geil, wie viel wir kriegen und dass es nicht so lasch dahingeknallt ist, sondern Tiefe hat und Emotionen auch hat und alles. Ich find's gut.
Ja, Blizzard kann nur verlieren, was das Thema betrifft.
Ja, immer. Die werden die alle glücklich machen.
Entweder sie machen es so wie jetzt, dann meckern die Leute, oder sie machen, also, oder wenn jetzt die leeren Elfen nicht vorkämen oder die diese Silberbund, dann würden alle sagen, Blizzard hat den Silberbund vergessen, warum sind die nicht da?
Ja, das geht auch nur, da kannst du nur verlieren, glaube ich auch, ja.
Ja, das ist halt, weil jeder seine eigene Vorstellung hat, wohin die Geschichte gehen müsste.
Ja.
Und, ja.
Ja, verstehe ich nicht. Weiß ich nicht. Akzeptieren, dass die das ja so machen. Das ist ja denen ihre Kunst. Das ist ja Kunst, ne? Das ist ja wie Musik. Du magst das neue Album von der Band nicht. Die entscheiden, wo sie lang gehen. Das ist ihre Interpretation, ne?
Ja.
Ja, schwierig. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt gerade ganz viele wilde Konstrukte aufgebaut.
Ja. Aber die Implikationen sind auch so hoch. Also, ich glaube, ich sag mal so, wir spinnen hier beide mal ein bisschen rum, ne? Und reden ganz schnell über Elune, Azeroth und das Universum und den Kosmos und Paralleluniversen und keine Ahnung was. Aber wir backen ja selten kleine Brötchen. Aber Blizzard backt gerade selber keine kleinen Brötchen.
Ja, also, doch. Also, momentan hauen die den Hammer raus. Also, wirklich, ja. Also momentan hauen die ja mit, vor allem diese Aussagen auch, dass Belle da mal kurz so erwähnt wird und dass sich Ferin und Velen jetzt wegsetzen. Da kann allein daraus, aus diesem Gespräch, kann hinterher eine Quest kommen, wo die sagen, boah, ich hab das und das erfahren, das muss ja das und das sein, so bäm, fett. So.
Auch die ganzen Sachen, die Sevadat gesagt hat, sowohl im Pre-Patch als auch jetzt über die Shadowlands, das ist ja so.
Also wir hatten, glaube ich, noch nie einen Zeitpunkt, wo so viele große gleichzeitige Sachen offen waren.
Ja.
Und das nach BFA. Weil BFA war schon crazy, was das anging. Aber das ist gerade noch viel übler. Noch viel größer.
Wir sind auf einem anderen Niveau. Und die Sachen haben auch viel größere Wichtigkeit. So, keine Ahnung, wenn du jetzt in Dragonflight zurückdenkst, irgendwie dieser Codex, den wir von Furorion bekommen haben, der nie wieder behandelt worden ist. So. Naja. Oh Gott, ist halt ein Buch. So, keine Ahnung, ist dann auch unterm Strich nicht so schlimm. Naja, aber jetzt ist es so, die Sachen, die sie jetzt anfangen, irgendwie, das muss wohin führen, so. Die können nicht sagen, nach der Weltenseelensaga, ach, scheiß drauf mit Einhara und scheiß drauf mit Weltenkehren und so.
Das vor allem, wie gesagt, allein dieses, die Wiege dort und der Riss von Einhara, die ja quasi auf jeden Fall eine Verbindung haben müssen und dass der Riss durchs Entreißen eventuell geschehen ist, quasi ein OP, ein Kaiserschnitt. Du hast vielleicht versucht, von da ranzukommen und sie in den Traum zu ziehen. Vielleicht wollte Elune sie schützen, die Seele. Hat sie in den Traum versucht zu ziehen. Daraus ist dann das entstanden und die haben sie dann doch obenrum einfach rausgezogen. Es ist so wild, weil es kann so viel sein, aber sie haben es angefangen, sie müssen da was bringen und viel bringen. Also das ist nicht nur, die können jetzt ein bisschen da kommen, sondern da muss viel kommen. Ich will noch mal kurz zum Morgenbrunnen und dass wir da jetzt stehen und alles ist toll und wunderschön und die Elfen und auch die Armani kommen da cool zusammen. Kritik, die du vorher vor dem Lorewalker schon gesagt hast, die würde ich auch nochmal ganz klar ansetzen, weil sonst weiß ich, ihr kritisiert gar nichts, doch. Ich kritisiere auch, dass absolut keiner gestorben ist, weil das ist echt komisch, dass da jetzt wirklich keiner gestorben ist. Das ist wirklich sackkomisch.
Ja.
Aber momentan kannst du Maria Hamilton einfach nicht unbedingt glauben. Maria Hamilton hat gesagt, nee, die Elfenvereinigung, das ist nicht was in einem Patch in einer Kampagne irgendwie so passieren kann. Zack, ist genau in einem Patch in einer Kampagne quasi passiert. Und dann hat sie gesagt, boah, es werden ganz viele sterben, Todesliste, dies, das. Deine Sau ist tot. Ne? All diese, die im großen Sanktum des Lichts lagen, Anduin, Ferien, etc., die lagen da ja verletzt, die stehen da wieder und sind putzmunter, hell erfreut und fit. Also
wir haben jetzt eine der krassesten Invasionen auf Azeroth gesehen, die es je gab. Ich will jetzt nicht ranken, es geht nicht ums Ranken, aber es ist eine der krassesten.
Der Neuzeit
so,
so oder so.
Und Krieg der Ahnen und so weiter. So, und unsere Liste an Verlusten beträgt aktuell 1 und 2 Vermisste. Lothraxion ist tot offiziell und wir haben 2 Vermisste, Aleria und Torei, und das war's.
Und das Krasse ist sogar, den haben wir getötet.
Ja, den haben wir getötet, genau.
Das ist ja das Krasse dabei, so. Den haben sogar wir getötet.
Ja. Das ist halt Quatsch, so, keine Ahnung.
Ja, voll.
Und das ist auch eine Entwicklung, die ist neu. Also das war früher nicht so.
Nee, früher sind die einfach gestorben.
In Warcraft 3 hast du in jeder Kampagne stirbt irgendein wichtiger Charakter in der Lore.
Ja.
ne, also wen wir da alles getötet haben, Antonidas, Uta, Sylvanas, auch wenn sie wiedergekommen ist. Wir haben dann, gut, Szenarios, auch wenn der auch wiedergekommen ist. Grom ist gestorben. Also in Warcraft 3 sterben Charaktere, wie die fliegen. Ja. Mehr oder weniger.
Ja, ja, ja.
Und in einigen WoW-Erweiterungen hast du auch so ein paar Tote. Sind jetzt nicht super viele, aber du hast zum Beispiel in Legion Varian.
Ja, Varian. Allein nur Varian. Und Tyrion.
Ja, Tyrion, ja. Vol'jin, Varian. So, und jetzt Lothraxion, okay. Und das ist so ein Charakter, den haben wir seit Legion nicht mehr wirklich
gesehen. Ja, genau, who cares, man, dass der tot ist. Also jeder, der die Kampagne im leeren Riss geballert hat, der wollte den halt auch einfach tot sehen. So, dann war halt einfach satisfying, den zu töten. Wirklich. Genau. Das war halt was Tolles. Nee, das ist komisch, dass da keiner stirbt. Ob sie sich das aufheben für diesen Kampf im Weltenkern? Es ist ja
nicht nur keiner gestorben, sondern wir haben auch sonst keine Schäden. Also gar keine. Nee. Der Baumut ist nicht wirklich beschädigt. Nicht mal das Sonnenbodenplateau ist beschädigt. Nix ist kaputt. Alles ist heile. Niemand ist gestorben.
Das nix kann war. Ich nachvollziehen, weil ja, ja, ich, die können ich nicht Silbermond ganz machen, um es kaputt zu machen. Das wäre halt übelst in die Tonne gegangen.
Ja, ja, ja. Aber sie haben auch sonst nichts kaputt gemacht. Nix. Wir haben keinen einzigen Schaden davongetragen.
Ja, das ist schon
wirklich das traurig. Ist Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Keine Ahnung, das ergibt keinen Sinn.
Ja. Ja, ich verstehe. Warcraft
3, Arthas marschiert durch den Immersangwald und Geisterland, also das halbe Gebiet ist Schrott und der Rest ist einmal durchmarschiert mit Todesschneise. Die Hälfte der Stadt liegt in Schutt und Asche. Das ist Warcraft 3. Auswirkungen auf Marsch auf Silbermond. Auswirkungen von Midnight mit Marsch auf Silbermond, nix.
Das ist schon wild, ne? Schon wirklich wild eigentlich. Aber ja, mit Silbermond kann ich es verstehen, wie gesagt, das jetzt kaputt machen.
Ich kann es auch verstehen. Obwohl ich weiß, warum die das machen. Das ist nicht der Punkt.
Die Insel hätte zumindest kaputt gehen können, weil die Insel juckt keinen.
Ja.
Außer sie wollen wirklich da was hinbauen in Zukunft, dann könnte das doch sein.
Also ich weiß hundertprozentig, warum die das machen. Das ist nicht so schlimm. Also, was ist nicht so schlimm? Ich verstehe, also, ne, welche Erwägungen dahinter stecken.
Verstehen tue ich so.
Aber ich halte es für falsch.
Ja, zumindest Quel'Danas hätte man quasi, weil gerade schön ist doch, dass der Brunnen abseits liegt und die Insel abseits liegt. Das heißt, Silbermond hätte verschont bleiben können, man hätte die Hauptstadt für die nächsten 20 Jahre weiter nutzen können. Aber die Insel da oben, die juckt keinen Toten, die kann, da ist ja auch nichts, das sind keine Weltquests, da ist kein gar nichts. Die hätte man komplett wegballern können und den Raid-Eingang für zukünftige Sachen hätte man einfach auf die Brücke legen können. Fertig.
Ja, meinetwegen, es wäre Lura beim Tod irgendwie explodiert und hätte die halbe Insel kaputt gemacht. Nee. So hätte man machen können.
Die muss sich ja an Ostern reinkarnieren. Hast du das mitgekriegt mit dem Race?
Nee.
Race to World First und dann haben die Lura, Liquid war bei 0,1% und die waren schon Stuhl aufgesprungen, alle voll am Feiern.
Ach so, Secret Faith, ja.
Secret Faith an Ostern, ne, Ostersonntag.
Ja.
Wieder auferstanden. Secret Faith war, sie steht wieder auf. Das war so gut gemacht. Das war halt ein Easter Egg vom Easter Egg, weißt du, so, das war schon Easter Egg, so. Ja, mega gut einfach.
Das fand ich, ja.
Und die haben dann natürlich die Phase verkackt, weil die waren alle am Aufspringen und haben halt nicht gedacht und haben halt gedacht, die haben sie down und sind dann halt geweint.
Die haben nicht weitergespielt, nicht ordentlich.
Ja, genau. Aber wie gesagt, so eine Wiederauferstehung an Ostern, das kann halt auch nur Blizzard bringen, so ein Bums. Das so zu timen, ist schon geil, ja.
Ja,
aber ich bin da bei dir. Das hätte kaputt gehen müssen.
Ja.
Aber wie gesagt, wenn zumindest nicht kaputt geht, dann lass Leute sterben. Und Leute zum Sterben hätten wir mehr als genügend gehabt. Man hätte Romav sterben lassen können. Das wäre zum so Beispiel ein richtig geiler Plot gewesen jetzt mit Umbrick. Die, gerade muss ich aber auch sagen, also da müssen wir jetzt gleich nochmal drüber reden, ne? Umbrick, Romav und Silberschwing, Silbersonnen, wie heißen die jetzt? Silbersonnen.
Die Dalaran-Fraktion, so nenne ich
sie. Ja, warte mal, Silbersonnen-Dämmerung?
Sonnenherrscher.
Ja, irgendwie sowas.
Genau.
Lass
mal alle Substantive hintereinander packen, so
heißen. Nee, aber das hätte man machen können. Verisa tot auf keinen Fall, aber Aethas hätte tot sein können. Das hätte für Verisa noch mal viel krasser kommen können, ne? So dieses, nein, wir schmieden jetzt, um ihm Respekt zu zollen, hier dieses Bündnis oder so, weißt du? Das wäre so geil gewesen, ne? Ich habe mal kurz den Text, glaube ich. Ich lese ihn mal kurz vor. Wollen wir den mal kurz reinziehen? Weil ich glaube, das ist dann interessant. Ja, da haben wir ja gerade drüber geredet.
Von Haranda, ja.
Genau. Das ist von Haranda, wo wir vorhin drüber geredet haben. Malfred hat uns das gerade nochmal rausgesucht. Lange vor der Ankunft der Haranir schlief die Göttin in ihrer Wiege. Zahllose Äonen schlief sie in Frieden. Ihre Macht wuchs mit dieser Welt, bis sie schrie vor Furcht, als der Eindringling sie fortriss und eine Narbe der Zerstörung hinterließ. Orvena, der Riss von allen. Ist ihre Stimme dort deshalb so laut und schrecklich, Axem? Ja, ihre Schreie halten darin wieder und ihre Albträume suchen ihn heim. Sie wurde nicht nur entführt, sondern eingesperrt. Unsere Göttin wird gegen ihren Willen festgehalten und kann nicht zur Wiege oder uns zurückkehren. Orvena, wer hat das getan? Axem, wir wissen nur, dass ihre überirdischen Kräfte sie gefangen halten. Wüssten die anderen davon, würden sie die Oberwelt in Stücke reißen, um sie zu finden. Wir fürchteten, dass solch ein Exodus das Ende unseres Volkes sei. Dank euch, Orvena, haben wir Verbündete, die es mit dieser Macht aufnehmen können. Wir dürften nicht länger zögern. Orvena, ich schwöre, Ältester, ich finde die Göttin, wohin sie auch gebracht wurde. Ich bringe sie heim. Okay, warte mal, ich muss jetzt nochmal alles jetzt muss ich umdenken. Na. Das ist anders, als wie ich gedacht habe.
Yeah,
das klingt eher so, als ob wenn die Titanen wüssten, dann würden sie zerreißen, um an sie ranzukommen. Imagine, erinnere dich zurück an den Satz von Maria Hamilton über die Türs Scheiben, wo sie gesagt hatte, ja, jetzt im Nachhinein wissen sie, dass es die Prime World Soul ist. Vorher nicht. Hat es die Lehre geschafft, sie wegzureißen?
Ich hätte eher gedacht, es müsste dann doch vielleicht Elun oder Sargeras oder so gewesen sein.
Ja gut, Sargeras, der sie gesehen hat, ne?
Ja, oder keine Ahnung, also weißt du, dieses, weil das wirkt halt so mit, wenn die anderen das erfahren und so, oder auch, das ist so ein bisschen eher formuliert, würde ich fast sagen, als hätte das ein einzelner Charakter gemacht und
nicht
eine Gruppe von Charakteren. Ja, das wäre dann Amantul.
Ja, okay, so kann man das interpretieren. Deswegen hat Sargeras das Schwert reingerammt, weil er sie befreien wollte. Weil er hat's gesehen. Er kam ihr nahe, er hat's gesehen, was Amantul mit ihr gemacht hat.
Oder Sargeras hat sie gefangen genommen und jetzt befreit er sie. Er hat sie zuerst gefangen genommen, um sie zu schützen vor den Titanen, damit die Titanen nicht rankommen können. Aber jetzt ist, jetzt ist Azog genug herangereift und er kann sie befreien. Also du kannst ich glaube, man kann das sehr verschieden erzählen noch gerade. Es hängt halt sehr stark davon ab, so weil das wird nach so einem Einzelgänger-Move irgendwie, oder?
Ja, aber ich sag Amantul. Amantul. Ja. Und aber der wird auch der Bösewicht. Von The Last Titan.
Ich glaube auch irgendwie.
Ich find's gerade sehr interessant. Könnte die Weltenseele im Schwert sein? Ich glaube nicht, weil vielleicht nicht die Spitze bis dahin reicht. Ich sehe so, wenn wir jetzt darüber gesprochen haben, was der letzte Raid im Midnight sein könnte, ne? Wir gehen da runter, wo Xalatas halt auch runter teleportet ist. Wir sehen an der Decke vielleicht so die Spitze rausgucken. Also wenn ihr da so ein großer, ganz großer Raum quasi, Haranda in so ungefähr, und dann haben wir da in der Mitte diese Titanen, ähnlich wie in Seraph Mortis, diese Kreise in der Mitte vielleicht. Und oben aus der Decke guckt ganz leicht diese Spitze raus einfach. Er hat's nicht ganz geschafft. Sowas sehe ich.
Aber wenn die Klinge von Sargeras ein Runenschwert ist, ist vielleicht das Schwert in der Lage gewesen, den Einfluss der dunklen Götter abzusaugen.
Der drumherum liegt.
Mhm.
Deswegen muss Xalatas so kommen. Das ist jetzt die Frage, was will jetzt Xalatas? Da endlich durch, endlich da rein, endlich sie befreien?
Naja, laut Yasharash will Xalatas an Azeroth aus eigennützigen Gründen.
Haben die dunklen Götter, alten Götter, die Titanenanlagen übernommen in der Zeit, wo die alten, die Titanen nicht da waren?
Sie haben es auf jeden Fall versucht, denke ich mal. Das ist ja bei Yogg-Saron mit der Schmiede des der Wellen, heißt sie, glaube ich, ne? Also hier die Schmiede in Uldor.
Du hast oder wollten sie befreien?
Versucht hat, Dings zu benutzen für Nyalotha.
Wollten sie sie vielleicht auch nur befreien von den Titanen? Also, wir können schon mal ganz klar davon ausgehen, dass also, es das ist, was Iridikron wollte, oder? Die Befreiung Azeroths.
Laut den Azrazim wollten die alten Götter Azeroth korrumpieren. Das ist auf mit sehr großen Fragezeichen zu versehen, weil nicht nur weil es von den Azrazim ist, sondern weil wir mittlerweile wissen, dass Demensius eine Weltenseele, nämlich Karesh, verschlingen wollte. Da war nichts mit korrumpieren. Es sei denn, Demensius ist anders als die anderen leeren Fürsten. Aber der erste leere Fürst, den wir getroffen haben, der war nicht Team, ich will korrumpieren, der war Team.
Der will einfach retten. Aufsaugen und krasser zu werden. Das, was Leerwandler tun.
Genau. Dann zweite Information, wir haben was von den alten Göttern selbst, was sie mit der Welt vorhaben. Auch aus dem gleichen Lorewalking-Ding mit Xalatas, wo Yasharash zu Xalatas sagt, jetzt musst du dir mit angucken, also weil Xalatas an den Dolch eingesperrt wurde, jetzt musst du dir angucken, wie diese Welt floriert und so weiter. Sprich, das klingt so ein bisschen wie, ja, vielleicht wollen sie sie befreien oder zumindest nutzen, wie, um, keine Ahnung, Azeroth zu gestalten und so weiter.
Das schwarze Blut voranzutreiben, quasi diese Zergmasse um Leben, ihr Leben. Ich muss ja nicht böses Leben sein per se, aber ihr Leben, anderes Leben, was wir jetzt vielleicht als eklig, Verseuchung oder so sehen würden.
Ich meine, ich finde die Idee sehr spannend, dass die alten Götter, die erst im Fragger waren, die sind da irgendwie hingekommen und vielleicht wollten die am Anfang wirklich an Azeroth ran, um Azeroth zu benutzen und keine Ahnung was, vielleicht auch zu vernichten oder ist auch egal. Aber als sie sich dann Azeroth tatsächlich immer mehr näherten, wurden ihre Gedanken immer, also sie haben wieder freien Willen bekommen, wurden nicht mehr von ihrem Hass zerfressen und nicht von dem Hunger und so weiter. Und dann hat sich viel geändert. So, und seitdem waren die alten Götter vielleicht tatsächlich sowas wie, nicht die Beschützer Azeroths, aber sie waren Vertreter Azeroths. So absurd das klingen mag, aber vielleicht ist Azeroth nicht so, keine Ahnung.
Redemption Arc von Ensoft 2026, Alter. Das ist schon Bingo-Karten-Style, ne?
Ja, nee, weil es geht ja nicht darum, dass das die Guten waren. Nee, schon es geht klar, eher darum, dass Azeroth cool mit den alten Göttern ist, weil warum nicht?
Ja.
So, solange Azeroth in Ruhe gelassen wird, wird Azeroth in Ruhe gelassen und alles andere ist hier egal. So. Ob da auf der Oberfläche sich Orks und Menschen auf die Fresse hauen oder alte Götter die Kontrolle über irgendwelche Gnome übernehmen, das ist Azeroth unterm Strich egal.
Ja.
Weil warum sollte Azeroth uns so geil finden? Also was soll der Grund sein, außer People-Pleaser zu sein? So?
Ja, voll. Bin ich dabei. Außer sie will uns, weil wir sind ja auch Kinder Azeroths. Wir sind was Besonderes von Azeroth. Das kann natürlich immer sein.
Das kann sein. Aber das Einzige, was in der Lore in dieser Richtung existiert, ist eigentlich mit den Nachtelfen so richtig.
Ja.
Ne, die Kinder der Sterne und die Nachtelfen sind die favorisierten Kinder Illuns und so. So eine Aussage in der Richtung gibt es von Azeroth nicht direkt. Das ist immer nur so, wir denken drüber nach, könnte es so sein, dass sie Repräsentanten von Azeroth sind und so. Aber es gibt nichts Direktes dazu.
Guck mal, noch eine
wir
Frage.
Wir machen uns nur dazu.
Eine Frage an dich.
Ja.
Wir kriegen jetzt wieder Zwischenraids. In 07 kommt der erste Ein-Boss-Raid, dann kommt 12.1 wieder ein ganzer Raid anscheinend oder vielleicht auch wieder mehrere. Und dann kommt in 12.1.5 auch wieder ein Zwischenraid, ein Boss. Kannst du dir vorstellen, und wie fändest du das vor allem? Wir hatten ja immer in den letzten Jahren war es sehr oft so, dass der 1er-Raid dieser komplett abstruse, ab weg von der Main-Campaign hin zu, wir müssen mal auf was ganz anderes gehen, Lornhall, Zaralekhöhlen und so weiter und so fort. Kannst du dir vorstellen, dass sie diese Nebentätigkeiten, sprich Zulamann, dass das jetzt der Ein-Boss-Raid wird in 07, einfach um so ein bisschen Nebentätigkeiten zu haben, dass man halt welche hat, aber dass der 12.1er-Raid auch wieder Hauptkampagne ist?
Ja.
Und fändest du das geiler?
Ja.
Ja.
Okay. Weil wir sind gerade in Action eigentlich.
Voll, ne?
Also jetzt zu sagen, okay, jetzt lassen wir Xalatas mal monatelang machen, wirkt seltsam.
Mm.
Vorher war es nicht so. also in The War of Inn hatten wir halt die günstige Lage, in Anführungsstrichen, als wir nach Lorenhal aufgebrochen sind, dass wir sagen konnten, okay, Xalatas hat halt ihr dunkles Herz nicht mehr. Und offensichtlich war das so in dem damaligen Zeitpunkt ihr Plan. Das heißt, ihr Plan war eh vereitelt.
Ja.
Aber jetzt sind wir nicht in dieser Situation.
Nee.
Ihr Plan wurde nicht vereitelt. Was sie vorhatte, hat sie geschafft.
Und genau, sie sagen es ja auch am Ende der Kampagne, ich weiß gar nicht wer, Aleria sagt es, glaube ich, dass dort runtergeportet wurde, ne? Oder Arathos, ich weiß gar nicht, wer es sagt. Auf jeden Fall sagt es irgendwer auch ganz wörtlich, dass geportet wurde. Also, dass
die
Armee runtergeportet wurde.
Genau, das sagt irgendjemand von den Leuten da. Ich weiß gerade auch nicht mehr, wer.
Aber Umbrick und Romav sagen das, danke. Genau, Umbrick und Romav sagen ganz klar, da geht eine Menge hin. Und übrigens auch wieder Okulev da, der schon wieder darüber redet, dass er keinen Bock mehr hat zu teleportieren. Der teleportiert uns dahin. Safe.
Ich finde alles geil an Okulev an der Stelle. So. Erstens, dass er sich beschwert. Zweitens, dass er auch einfach so 10 Meter weiter woanders steht als alle anderen. So.
Ja, der ist cool. Aber der wird uns dahin porten und dann fällt er einfach um. Das wird so sein. Der portet uns alle dahin und dann, sorry, aber das war jetzt das letzte Mal. Übrigens redet der auch voll geil darüber, müssen wir ja gleich nochmal drüber reden, dass er eben diese neue Dalaran, Sonnenlehren, was weiß ich, was Dudes halt, Verisa Dudes und Aethas Dudes, ganz interessant findet, um neue Schüler zu kriegen. Sehr geil.
Die Dalaran-Brigade. Irgendwann werde ich den Namen drauf haben, aber noch nicht.
Ja.
Ich glaube, es wäre gut. Also, ich sehe, dass man sagt, ey, wir müssen Xalatas folgen, das muss jetzt vorbereitet werden. Und deswegen können wir das nicht sofort machen, aber wir haben jetzt das Problem mit Sul'jan und die Armani-Trolle haben uns geholfen, deswegen lass denen auch mal kurz helfen, deswegen ist das ein kleiner Zwischenpatch meinetwegen, weil Sul'jan angefangen hat, die Loa zu opfern, um einen Ketrax wiederzubeleben und, keine Ahnung, in die Fußstapfen seiner Vorfahren zu treten oder so. Und dann kümmern wir uns halt darum, und das ist halt ein kleiner Zwischenraid. Das finde ich viel logischer, als zu sagen, das ist der große Patch.
Ja, fände ich auch geiler, bin ich ehrlich. Fände ich wirklich, wirklich, wirklich geiler, wenn das so ist, weil 12.1 dann, weil überleg mal, was für Möglichkeiten wir dann auch von der Erzählung haben, wie viel wir erzählen können. Weil wenn wir jetzt in 12.1 schon da runtergehen, dann haben wir noch mal einen ganzen Patch dafür, was dann noch passieren kann. Das
und ich fände es cool, wenn 12.1, also meine Wunschwelt, ich weiß, meine Wunschwelt ist meistens nicht die eintreten wird, wahrscheinlich nie, aber ich fände es cool, wenn wir in 12.2, also im letzten Patch, Xalatas konfrontieren am Weltenkern. Das heißt, 12.1 muss was anderes sein und 12.1 muss der Punkt sein, wie kommen wir da hin. Und ich finde cool, wenn das so eine Art Reise wäre, wo wir durch verschiedene Verbündete, Wesen und ähnliches fragen, jo, hast du irgendeine Idee, wie wir zum Weltenkern kommen? Das über Türen nachfragen, bei Odin und so weiter. Und da kann man auch wieder Raids machen. Man kann irgendwie so einen Quatsch-Raid machen, wo die Leute sagen, hi, haha, mit keine Ahnung, ist ein Mini-Raid gegen Odin kämpfen, weil wir müssen uns erst wieder würdig erweisen, damit er uns eine Antwort gibt.
Wir müssen ihn auftauen.
Ja, oder das.
Ja. Wir müssen so Schmieden anzünden, um ihn halt irgendwie aufzutauen. Das ist ein geiler Bossfight.
Ja, oder wir gehen zum Pantheon und Organon sagt, yo, ich habe eine Leylinienkarte, da könnt ihr mit euch durchporten, aber da sind krasse Wächter, die gegen die ihr kämpfen müsst, um an die Karte zu kommen und so.
Ja.
Das ist mein Wunschkonzert, das wird aber nicht passieren.
Ich habe ein anderes Wunschkonzert. Ich sag, 12.1 ist schon, wir gehen jetzt also in 12.07 oder bereiten wir uns, wir machen natürlich den Armani-Raid da oder sowas, ne, und bereiten uns da vor, da zu helfen, aber bereiten auch gleich schon, geht die Kampagne los für 12.1. Wir holen alle zusammen und Okulev sagt, ey, jetzt endlich, ich kann eine Armee teleportieren, ich weiß, ich hab ein bisschen in den Brunnen reingefasst, hat geschmeckt, die sind nach Süden, 3 Meter nach da. Ich kann euch dahin bringen. Der bringt uns dahin und wir facen dort wirklich Xalatas und Armee Lichtleere, dies, das. Aber weil wir natürlich Deppen sind und dem Licht dort helfen, angeführt von Tyralion da unten, weil der ist ja da unten, Tyralion und Aleria stehen sich wahrscheinlich gegenüber oder so ein Scheiß. Das könnte auch schon so richtig geil werden, by the way. Auf jeden Fall, wir helfen dem Licht irgendwo oder helfen ihm nicht. Das kann natürlich auch so sein, das passt beides sehr gut. Und dadurch kommt dann tatsächlich dieser Sturmwind-Lichtraid am Ende.
Hm.
Weil wir helfen oder weil wir nicht helfen. Kann beides sein, ne? Kann beides sein. Also ich sehe immer noch einen Arathor, wie du auch schon gesagt hast, der sich zwischen beiden entscheiden muss. Und dadurch geht Tyrallion Crash Out.
Ja, der Sturmwind-Raid wäre auch interessant auf jeden
und
Fall.
Und Lothrexion wartet schon in Sturmwind, weil der ist nicht tot, weil der hat sich nicht aufgelöst oder sonst was. Der ist nicht tot.
Ich meine, Anduin sagt ja sogar jetzt, er hat nicht mal irgendwie das Selbstvertrauen in sich, um den Thron aufzugeben.
Ja, ja, voll gut einfach.
Ja.
Und dann, wie gesagt, Lothrexion portet Tyrallion hoch, dann irgendwie schützt ihn, holt ihn hoch. Und Lothrexion hat die richtigen Buddies geholt, die richtigen fanatischen Buddies. Und die stehen dann in Sturmwind. Boah, das will ich sehen. Und dann haben wir so dieses Confliction Potential am Ende von Midnight, was uns dann nach Last Titan auch bringt, komplett am Boden. Und wir wissen, und dann kriegen wir mit, also wir denken eigentlich, wir haben gewonnen. Das ist ja das Krasse. Viele denken ja so, irgendwas muss Ende Midnight passieren, dass die Titanen kommen. Wir denken, wir haben gewonnen, Midnight vorbei. Aber durch den ganzen Bums, weil der Weltenkern aufgegangen ist, hat Algalon die Titanen gerufen.
Ja.
Und wir wissen, boah, wir sind komplett im Arsch, unsere Armeen zerrieben, wieder mal, dies, das, jenes. Ja, geil.
Aber die Frage ist, ob Algalon überhaupt noch auf der Seite des Titanen ist.
Ja, oder
ne?
Irgendwer hat halt, ne, so ein Alarmsystem hat quasi Ping-Pong gemacht und dann kommen die, ne? Ja. Und dann Ankunft der Titanen oder sowas. Boah, hätte ich Bock drauf. Das wäre mein Traumding. Aber ja, ich glaube also auch nicht, dass das passiert, weil es wäre zu Xalatas als 12-1-Boss zu verpulvern wäre wasted.
Oh,
sie ist ein Erweiterungsendboss, muss man halt einfach sagen. Sie ist ein Saga-Endboss.
Ja, könnte gut sein.
Kann natürlich sein, dass wir sie nicht besiegen, sondern dass sie dann in dem horizontalen Kampf, wie wir auch schon öfters mal angesprochen haben, in der Skybox gegen die Titanen kämpft.
Ja, ja, ja. Und dann wird sie in den Dolch gesperrt.
Ja.
Glaubst du, also das Ding ist ja, häufig ist ja so, dass Blizzard irgendwas etabliert, was dann aufgegriffen wird. Eigentlich könnte man überlegen, ob man auch über Sylvanas geht und über die Shadowlands.
Ja.
Glaubst du, dass man da einen Weg gehen könnte, dass man sagt, ja, wir gehen über die Zerefs oder so?
Also guck mal, Ende Dragonflight, Anfang TWW habe ich gesagt, das nächste nach Legion. Na, Legion war ich mir nicht so sicher. Ich habe bei Burning Crusade gecallt, aufgrund der Daten, die ich gefunden hatte, ne, diese Transmog-Sets. Ich wusste ja nicht, dass die einfach so jetzt rausballern, aber gut. Hatte ich ja entweder Burning Crusade oder dann halt Legion, weil es ja offensichtlich war. Aber wir hatten halt von Anfang an gesagt, es kommt entweder Wrath of the Lich King oder Shadowlands Remix danach. Also jetzt das nächste, was kommt, ist Shadowlands Remix. Safe call. Nach dem, was jetzt war, es ist Shadowlands Remix. Und das machen sie meistens, um dann halt auch narrative darauf aufzugreifen. Und wir gehen nach Norden zurück. Ich glaube, wir gehen noch in die Shadowlands. Das ist eine Frage, wie wollen die das machen? Eine Antwort habe ich darauf. Maria Hamilton und ein paar andere haben es in dem Interview gesagt, wo wir drüber geredet haben, dass sie aufpassen müssen, was ändern sie in Nordend und was nicht. Und Nordend, haben wir beide ja auch gesagt, ist absolut gefährlich in dem, was ändern sie. Eiskrone ändern und so ist eine ganz schwierige Sache. Holender Fjord und so. Du darfst ganz vieles nicht ändern und nicht anpacken. Das heißt, was ist, wenn wir wirklich nur in einzelne Zonen davon gehen? Uldur da oben. Aber ansonsten spielen wir zwei neue Zonen, Shadowlands.
Ja, ja. Ich gehe auch stark davon aus, dass es so ein Mischmasch wird. Also genauso wie jetzt in Midnight, ne? Mit, okay, wir haben immer Sangwald, Geisterlande quasi. Sulaman ist ein halb altes Gebiet, halb neues Gebiet.
Ja.
Aber Haranda und Lehrensturm sind ja neu.
Ja, genau.
Und sowas in der Richtung wird es auch bei Nordend sein. Dass du da vielleicht auch so, keine Ahnung, Uldur, Drachenöde und keine Ahnung, irgendein anderes Gebiet noch meinetwegen und dann ein paar neue.
Ja, bin ich für. Übrigens, ja, was Taurus schreibt, finde ich auch sehr geil. Und jetzt wissen wir, warum Rügelon im Mausoleum der Ersten war, weil die Titanen ja den Tod geordnet haben. Ja, das haben wir ja auch schon 500 Mal gesagt. Und das ist das, ich finde, momentan ist so eine Entblößung in der Community so, die ordnen jetzt, Shadowlands, die schlechteste Erweiterung aller Zeiten, wird jetzt endlich gut geschrieben. Oder wissen wir von Anfang an, dass da nicht irgendwas korrekt war. So,
ja.
Das ist ja bekannt. Das ist ja nicht jetzt erst irgendwie.
Also, for real, keine Ahnung.
Dass sie scheiße waren mit dem Kerkermeister, okay, aber.
Ja, seitdem wir uns kennen, reden wir darüber.
ja, das waren unsere ersten Themen.
Das ist kein Redcon, sondern das ist einfach nur aufmerksam spielen und lesen.
Ja, sonst wäre Cataclysm auch heute schon längst geredconnt, weil sie halt Wissen dazu erweitert haben. Zum Beispiel Traum, Albtraum, ja, etc.
Ne? Das war alles da. Man muss es nur zusammenpuzzeln.
Genau.
Haben wir das Video darüber, wer es sehen will. I don't know. Aber das, ich wüsste auch nicht so richtig, wie man es dann spielerisch umsetzen würde.
Willst du nicht nochmal zurück in den Maw?
Nicht wirklich. Also so wie es dann im Pre-Patch war in Ordnung, aber.
Ja, genau, Pre-Patch war geil. Pre-Patch war wirklich geil. Danach war es too much, das stimmt schon, ja.
Also sie können auch in viele verschiedene Richtungen noch gehen, ne? Man könnte auch sowas machen wie Sylvanas sagt ja, hey, das sieht hier alles so vertraut aus, dass sie herausfindet, okay, dass die Shadowlands einfach Azeroth aus einer alternativen Zeitlinie ist und das alles zerstört wurde von den Titanen dieser alternativen Zeitlinie, weil sie die nicht gebraucht haben und recycelt haben, ja, aber dass sie dadurch etwas über Azeroth gelernt hat oder so.
Die Risse, die gemacht wurden durch die Verschlinger und sowas und durch den Kerkermeister, als er die Ketten nach Zeref Mortis geballert hat, vielleicht kommen wir in die richtigen Shadowlands.
Ja. Yeah.
Also die außerhalb der Taschendimension sind, wie wir ja wahrscheinlich auch schon mal in den richtigen smaragdgrünen Traum war, außerhalb dieser Taschendimension, waren wir ja auch schon. Da, wo der grüne Drache vielleicht auch hingeflogen ist oder sonst was. Da nicht, aber.
Ich glaube, es gibt Gebiete in den Shadowlands, die nah dran sind an den richtigen Schattenlanden.
Mm.
Aber es ist schwierig. Zum Beispiel dieser Morast im Dravendreth. Das ist so ein ganz, diese Gosse quasi. Oder nicht Gosse, aber da, wo sie das Schleim und so weiter rückt.
Ja,
irgendwie ist das so separiert und alles in Ravendreth sieht so aus, als hätte man es drauf gebaut. Auf diese alten Sachen.
Ja.
Aber es sind also Kleinigkeiten. I don't know. Wenn man darüber erzählerisch gehen will, wie gesagt, mir fällt da so ein bisschen die Fantasie, wie man es konkret macht.
Das stimmt. Ich hab da auch
drüber reden kann ich, aber so konkret, boah.
Ich sehe es auch nicht. Also gar nicht, wirklich überhaupt nicht, dass man da irgendwie so zwei Zonen aus den Shadowlands vielleicht mit reinpackt. Hätten wir kein Zeref Mortis gehabt, könnte ich mir vorstellen, es wäre ein Zeref Mortis. Aber Zeref Mortis hatten wir und da können wir nicht hin, das ist ja Quatsch. Das wäre Quatsch. Vielleicht weiter ins Mausoleum der Ersten oder so, dass da noch was ist oder so, aber das ist auch zu klein, das passt nicht. Das heißt, es muss ja irgendwas sein, was Verbindungen hat. Vielleicht.
Ich meine, du kannst natürlich sowas machen wie, okay, Venari und Sylvanas und keine Ahnung wer.
Das ist ja ein Grund haben.
Zusammen heraus, dass man vom Mausoleum der Ersten direkt zum Weltenkern kommt.
Ja, aber so. Es muss ja einen
darüber dahin oder so.
Sinn machen, warum wir zu Gebieten außerhalb der Shadowlands, also in die richtigen Schattenlande gehen. Warum? Um rauszufinden, dass die nicht echt sind?
Die anderen? Aber das Problem damit ist aber auch so ein bisschen die Hoffnung, die viele haben und ich auch so ein bisschen, ist, dass die im vermeintlichen richtigen Schattenland, also der echte Tod, so, dass der endgültig ist.
Ja, und das kann ja trotzdem nicht passieren.
Was ja, sonst aber wären so, die Schattenland genau, sobald ja wir da hingehen, wäre er ja wieder nicht endgültig, weil wir irgendwie so dahin wieder zurückgehen.
Genau.
Es ist.
Aber weißt du, was man bringen könnte? Ultimativ den allerbesten Bösewicht, der Primus. Das ist der von den Titanen eingesetzte, der das alles weiß.
Ja, am ehesten weiß der Bescheid. Und so war er natürlich, aber der war auf.
Naja, der wusste, der hat es jetzt rausgefunden. Genau, der hat einen Teil rausgefunden. Und deswegen hat er den ganzen Shit gemacht.
Naja, ein nicht geeinter Kosmos ist nicht bereit, das aufzuhalten, was kommt. Ja. Was kommt, wäre dann wahrscheinlich Xalatas. Und nicht geeint heißt halt, keine Ahnung, hätten die Titanen vielleicht Erfolg gehabt mit. Ganz Universum ordnen und versklaven und so weiter, dann wäre es vielleicht geklappt. Aber es hat ja nicht geklappt. Die Titanen sind ja gescheitert, weil Sargeras sich gegen sie gewandt hat.
Glaubst du, Daddy Denatrius könnte dann auf unserer Seite sein, weil der derjenige ist, der das vielleicht auch weiß und gar keinen Bock drauf hat?
Ich glaube, Denatrius ist nur auf einer Seite und zwar auf seiner.
Ja, das stimmt wohl, ja.
Das heißt aber nicht, dass man nie mit ihm zusammenarbeiten kann.
Boah, mit Denatrius zusammenarbeiten wäre aber schon cool, wäre schon huge, ich hab Bock drauf.
Ja, aber das ist so wie mit Xalatas zusammenarbeiten
gegen Demensius.
So, du weißt so, okay, der wird uns verraten, der verfolgt seine eigenen Ziele.
So zusammen mit Astalor. Redet ihr über Astalor? Ja, genau so. So Astalor ist irgendwie der Schlüssel dazu. Aber da könnte man generell Senlane, Blutmagie, dies, das, dass die Blutmagie vielleicht über die Shadowlands ist, also dass die eigentliche Shadowlands eigentlich Blutmagie ist und nicht tot also oder so. Also
es könnte halt sein, wenn jetzt der neue Brunnen tatsächlich nicht mehr über diese Mächte verfügt, was ja sehr, sehr stark gesagt wird, explizit, und der jetzt nicht mehr ausreicht, den Magiehunger der Blutelfen zu stillen, dass halt Astralor tatsächlich in diese Rolle kommt.
Na, aber das wird ja nicht stimmen. Dafür. Warum? Welcher Magiehunger?
Ja, offensichtlich sind die Blutelfen bis heute.
Nein. Romaf in Legion erklärt Romaf, dass sie nicht mehr vom Brunnen abhängig sind.
Ja, in Midnight, also noch aktueller, hast du in der Mördergasse Blutelfen, die nicht akzeptieren.
Ja, auf jeden Fall. Du hast ein paar, die Suchti sind, auf jeden Fall. Da gibt es eine ganze Dungeon zu. Bin ich bei dir. Aber im Großen und Ganzen redet Romaf darüber, dass sie die Abhängigkeit vom Brunnen überwunden haben.
Ja. Und das ist doch das, was die Blutelfen interessant macht.
Finde ich, klar, bin ich bei dir. Auch die Mördergasse und die ganze Thematik mit den Teufelsmagie und die Demonhunter damit reinzubringen, war eine super Sache, finde ich, weil es einfach eine andere Facette zeigt.
Es wird genug Blutelfen geben, die sich nicht damit zufrieden geben, einfach genauso schwach zu sein wie ein Mensch.
Aber sind sie das?
Ja.
Sind Elfen, die kein Brunnen usen, so schwach wie ein Mensch?
Ja, ich wüsste keinen Grund, warum nicht. Elfen sind immer krass, weil sie irgendwelche Mächte gewährt bekommen. Ob jetzt von den Lunen, von Bäumen, von.
Naja, weil sie es schon viel krasser mit der Magie umgehen können, oder?
Es ist sogar so, dass wir häufig den Hinweis haben, sobald diese Kräfte entzogen werden, dass sie komplett kaputt gehen.
Ja, die Getriebenen, das sind ja die nicht klargekommen sind.
Man kann dann immer sagen, das liegt daran, dass sie auf Entzug sind.
Ja.
Aber,
ja. Ja, so wurde das auch erklärt. Ne? Die Getriebenen sind die halt beim Entzug nicht klargekommen sind und dadurch verdorrt wurden.
Ja.
Es ist eine wilde Zeit, auf die wir zustoßen.
Ich meine, jetzt dürften auch wieder Leute auf Entzug sein, ne? Also.
Ich glaube nicht, dass der genutzt wurde, der Brunnen in letzter Zeit. Ja, vom Licht krassen, vielleicht so krasse Paladine, die so ein bisschen Leere fühlen, vielleicht.
Stell mal vor, die fallen jetzt in so eine Glaubenskrise. Ja. So, ey, ich spüre das Licht nicht mehr und so.
Wie Anduin halt sagt, ne? Das ist nicht mehr so überexzessiv.
Diese Geschichte hast du ja in Hallsturz. So, als der Kristall angefangen hat, in die Leere zu fallen, haben da teilweise ein paar den Glauben verloren. Nicht alle, aber ein paar.
Ja. Das kann schon sein, klar. Ja, es ist und bleibt spannend. Kommen wir zu den Sonnensilber. Keine Ahnung. Wie fandest du die kurze Kampagne? Erstmal finde ich geil, dass sie es überhaupt reingebracht haben. Das war so ein typisches, das hätten sie in den letzten 20 Jahren sonst nicht reingebracht. Das wäre so ein Cutted Content gewesen und in zwei Erweiterungen hätten wir da einfach so eine das Haus gehabt und hätten uns das dazu dichten können, dass die da wohl Frieden gefunden haben. Ich fand den Vertrag eine ziemlich witzige Angelegenheit, dass wir da Zeuge sind und diesen Vertrag unterschrieben haben. Deutscher hat das auf jeden Fall nicht gemacht, weil größtmöglichen Gefahren, da ist jetzt, ne, da bräuchtest du schon wieder 20 Paragraphen, um überhaupt zu definieren, was wäre eine größtmögliche Gefahr.
Ich hätte es richtig funny gefunden, wenn das so ein 136 Seiten Buch gewesen wäre, mit so richtig vielen Paragraphen und Definitionen.
Ist so. So, made in Germany einfach drunter gepackt. Das ist ja gerade schon so, gibt ja viel Comedians, die im Deutschen, also deutsch-amerikanische Comedians, die gerade so unglaublich krasse Touren machen in Amerika und in Deutschland, wegen diesem typisch Deutsch, ne, weil wir so und so sind und sowas alles. Das ist gerade wieder voll im Trend. Das hätten die echt bringen können.
Also dieses Vertragsdeutsch oder Juristendeutsch oder Juristensprache, wenn wir es international Dings wollen, das haben wir bisher nur bei den Goblins gehabt und bei den Dämonen.
Ja.
Dämonen und Goblins.
Stell mal vor, die hätten da Gallivix rangeholt, um einen Vertrag zu machen.
Gesslow muss den Vertrag schreiben.
Ja, oder so Gesslow. Ja, wäre schon cool. Nee.
Hätte ich Panny gefunden. Aber ansonsten, ja, also sagen wir mal so, also ist ein bisschen ich muss ein bisschen auseinanderzehren. Wir haben ja mehrere Elfenvölker da abgehandelt. Ich finde, das mit dem Silberbund ist so ein bisschen gerusht.
Ja, sind zwei Quests.
Ne, also, ja, die Quests davor, Marsch auf dem Brunnen und dann danach. man hätte das auch schon irgendwie eleganter machen können, dass man sie schon vorher ruft, sie vielleicht ein bisschen ablehnt, aber Risa sie überreden geht oder so, weil Risa dann doch an Silbermond hängt und so. Also man hätte das mehr ausspielen können, finde ich so. Unterm Strich bin ich aber der Meinung, dass viele Dinge lange her sind. Und das fehlt mir auch eigentlich, also die haben ja eine gemeinsame Vergangenheit. Und diese Vergangenheit basiert nicht nur auf, wir haben uns bekämpft und bekriegt, sondern die Vergangenheit basiert auch auf, wir haben Dalaran gemeinsam verloren.
Ja.
Und aus diesem Verlust hätte man ja aufgreifen können, diesen Storytelling.
Hat man gar nicht.
Hat man gar nicht. Und das finde ich ein bisschen seltsam.
Ja,
so nach dem Motto, okay, wir haben Dalaran verloren, lass doch zusammenarbeiten. Eigentlich war das ja eine schöne Idee mit Völkerverständigung und so weiter. Ja, wir trauen euch nicht. Ja, bla bla bla. Das ist ja in Ordnung, dass du dieses Misstrauen drin hast und so.
Im Ernst, ich muss auch ehrlich sagen, auch wenn ich ihn nicht gerne sehen mag, aber da fehlte ein Khadgar.
Ja, es fehlte so eine neutrale Person. Ne?
Der hätte da ganz klar sagen können, ey, erinnert euch zurück, was wir hier hatten. Und baut darauf was auf, so, ne? Der hat gefehlt einfach.
Oder Kalligos oder so, der hat das auch machen können. Ja,
auch gut. Auch gut. Sehr, sehr komisch, dass das.
Oder meinetwegen der Rat der Sechs, dann hätten wir auch mal gewusst, ob die noch alle leben oder nicht. Das ist
ja
immer noch
so ein bisschen. Ja, Modera und Khadgar zusammen hätte ja schon voll gelangt, ey. Ich würde auch sagen, es ist ein bisschen zu schnell, so ein bisschen zu sehr gerusht und dann. Aber die Harschheit finde ich schon ganz gut. Aber wir haben halt jetzt Alice in Silbermond, official.
Ja.
Finde ich geil. Für die Zukunft, weil Sturmwind und so, Horta.
Du meinst dann aber eher die Rendorei, ne?
Auch, aber die Hochelfen sind ja Dalaran-Seite quasi diejenigen gewesen für die Allianz.
Jein.
Die Silberschwingen-Rast ist Allianz.
Korrekt. Aber Gameplay-technisch und Lore-technisch.
Sind's Blutelfen. Nein, sind's auch keine Blutelfen, sondern Hochelfen.
Ja, also zu sagen, dass sie Lore-technisch zur Allianz gehören, finde ich schon sehr gewagt. Also das war vor Warcraft.
Ja, ja.
Also. Und seitdem hat sich das immer weiter aufgelockert über die Jahre. Also ja, du hast dieses Gameplay-Kram mit, ja, in Wrath of the Lich King hast du klare Trennungen, in Legion hast du klare Trennungen.
Ja, war aber halt das Quatsch. War
aus meiner Sicht eher Gameplay und nicht Lore.
Ja, freilich, auf jeden Fall bin ich bei dir.
Da, wo es Lore war, war es immer sehr persönlich getrieben, finde ich. So Sachen wie Grom macht sein Ding, Jaina macht ihr Ding, und da kam es dann auch zu heftigen Konflikten und so. Und dadurch hat sich das wieder so Richtung Horde und Allianz geschiftet. Aber Dalaran war seit jeher ein neutraler Ort. Und ja, es gab diese jeweiligen Stadtteile, aber die haben sich ja alle in der Mitte wieder trotzdem getroffen und normal miteinander gechillt. Das war ja schon so in Dalaran der Fall. Das ist ja der Punkt an Dalaran, warum Dalaran so was Besonderes ist, weil Dalaran neutral ist und nicht.
Ja, bin ich bei dir. Trotzdem halt schon cool, gerade bei den Lernelfen natürlich noch mehr als jetzt bei denen. Aber ich bin froh, dass das so verpackt wurde. Weil sonst hättest du viel mehr Schreie momentan nach diesem Vogue-WoW. Weißt du, dieses typische, dumpfe.
Wobei man da auch sagen muss, man kann auch der Auffassung sein, oder bin ich auch nicht ganz weg von, es ist mir auch ein bisschen zu harmonisch. Also ja, alle sagen, dass sie einander misstrauen, aber keiner hat am Ende wirklich Nein gesagt.
Nee.
Und das.
Aber gut, gerade Lorthrimmar und Silbermond ist halt der perfekte Ort dafür. In Unterstadt hätte das nicht funktioniert. In Sturmwind, Orgrimmar hätte das nicht funktioniert. Silbermond und vielleicht, aber auch nur ganz vielleicht, Donnerfels. Aber ansonsten.
Es fehlt der Admiral Proudmoor, weißt du, was ich. Also
ja, der eine, der Scheiße baut.
Der eine, der sagt, nö.
Ja.
Dass der die geht. Horde ist mir
genau.
Egal.
Der geht einfach
der
und
fehlt sagt. Einfach. Oder er sogar getötet werden muss oder so.
Naja,
so es fehlt der querschießt.
Mhm. Ja, komm mal.
Also, man kann sagen, das liegt daran, dass du das halt nicht in drei Quests verpacken kannst.
Ja, das kann gut sein. Kommen wir zu den Rendorei. Das fand ich süß. Das fand ich einen genialen und guten Abschluss, der angefangen hat mit dieser Kurzgeschichte von den Zweien quasi. Klar ist das schon wesentlich länger, ne? Und in-game natürlich. Aber dass du so einen Plot mit der Kurzgeschichte aufgemacht, super schön abgeschlossen.
Das mit den Rendereien sehr gut erzählt. Da habe ich gar nichts sonst zu meckern. Von A bis Z.
Ja. Er ist kurz raus, er kommt gleich wieder rein, weil er ist AFK. Warte mal, ich ziehe ihn. Ne? So.
Klassiker.
Das, ja.
Was ich sagen wollte mit den Rendurei, das finde ich sehr gut.
Ja,
Da ist es auch nicht so wie beim Silberbund. Das war halt nicht nur am Ende des Epilogs, sondern die Tatsache, dass sich leeren Elfen im Silbermond aufhalten und so, das ist ja die ganze Zeit im Midnight Thema.
Ja, voll. Voll.
Und dadurch ist auch in Ordnung so.
Das, ich finde es auch geil, dass sie die Mördergasse da unten gekriegt haben. Das ist völlig fein. Das ist richtig gut. Das
schon
passt.
In TWW wurde das behandelt, als Romav und Umbrick sich gestritten haben im
Pre-Rim. Karesh so. Dann, ja, ne, ganz viel.
Ja, also das finde ich gut dargestellt. Und dann, also manchmal ist es auch einfach nur Zeit. So.
Ja.
Manchmal ist es gar nicht so wichtig, was auch gesagt wird. Manchmal ist es einfach so, wenn du so große Veränderungen haben willst, dann muss das auch einfach sich über ein paar Wochen erstrecken.
Mhm. Bin ich dabei.
Oder Monate.
Bin ich dabei. Aber ja, da haben wir jetzt natürlich ganz klar, Alice in Silbermond, official.
Ja.
Das erste Mal.
Und ich bin froh, jetzt nicht nur, weil ich die Nachtelfen nicht leiden könnte oder so, sondern ich bin froh, dass sie abhauen und nicht sagen, jo, wir bleiben jetzt hier in Silbermond.
Ja.
Das wär ein Schritt zu viel gewesen. So.
Voll. Auch die Renderei, wir müssen ja immer noch, und das ist was glaube ich auch immer diese, wo dann so dumpfe Aussagen herkommen, immer nicht verstehen. Wir reden bei den Rendereien nicht von Tausenden. Wir reden von wahrscheinlich nicht mal Hunderten.
Kleine Gruppe.
Genau. Das sind alle die leeren Elfen sind ja nur die im Telogros-Riss von der Leere zerstört wurden. Also, wo der Körper zerstört wurde.
Und die haben literally auch nur drei Lehrer gehabt. Raumgänger, Aleria und Umbrick. Die können nicht so viele Schüler haben.
Genau. Und auch das, oder die Schulen von Darkhan Drafnir quasi, wo sie genommen haben. Aber auch das nochmal, ich will es nochmal wiederholen, weil ich bis heute Antworten, Kommentare auf YouTube dazu kriege. Weil der Körper im Telongrus-Riss bei der Explosion vom Nexus-Prinzen zersperstet wurde und durch Leere durchzogen wurde und deswegen leeren Elfen sind, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht ans Licht glauben können, ans Arkane, ans Druidische, ans Schamanistische, an was auch immer. Sie haben nur immer an der Lehre geforscht, weil sie die interessant fanden, ihr Hobby, ihr Beruf, scheißegal was, weil sie Lehre mit Lehre besiegen wollten. So wie ein Hexenmeister, die als Mensch Zerstörung, den Nether und die Hexenmeisterkunst lernt, um damit Schand oder halt andere zu besiegen, wie auch immer. Die können Paladine sein, die können sein, was immer sie wollen, in der Theorie. Das ist gameplay-technisch natürlich was ganz anderes ist und wie sehr es jetzt vielleicht sie verzehren würden, wenn sie ans Licht oder sowas glauben, wobei die eine redet ja ganz klar darüber, dass sie ans Licht weiterhin glaubt und ihr Glaube ungetrübt ist, nur sie einfach die Lehre interessant findet. Das ist halt ein riesen Unterschied, ne?
Ja. Also die sind einfach bereit dazu, das zu studieren. Und das ist auch mit Gefahren verbunden. Raumhoff hat ja nicht Unrecht. Es ist ja so, er ist nur sehr engstirnig.
Ja, genau.
So.
Er ist sehr konservativ.
Genau.
Er lehnt das ab.
Genau, er sagt, das ist zu gefährlich, das zu studieren. Es führt zu Unheil.
Ja.
Und er hat damit ja auch nicht Unrecht.
Weil Darkhan Drafnir damals natürlich sehr viel Scheiße gebaut hat.
Ja, und ob das beim Raumgänger immer alles so glatt gelaufen ist, das können wir auch hinterfragen.
Ja, ich glaube auch immer noch, dass da irgendwas Größeres im Spiel war, dass das von Anfang an von Xalatas geplant war.
Du hast ja auch zum Beispiel Teile der leeren Elfen haben sich auch Xalatas angeschlossen, das hast du ja. In der Prolog-Kampagne von TWW gehabt.
Genau. Ja. Und natürlich auch Scheiße, die durchpassiert ist, ne, im leeren Riss, wo sie übermannt wurden auch und sowas, ne, wobei da wurden ja eher die drei Lichtgeneräle übermannt, die waren ja dann noch Raid-Boss. Aber ja, genau sowas. Aber ich muss sagen, sehr gut, ob man jetzt gameplay-technisch daraus dann schließen wird, dass die leeren Elfen auch bei der Horde zufällig verfügbar werden, also dass sie jetzt verbündete Völker werden, glaube ich nicht, weil es muss nicht immer, nur weil da das ist, auch game-technisches sein. Na, also es muss nicht immer gameplay-technisch dann so kommen, weil es halt in der Lore gerade so ist. Sonst hätten wir Blutelfen-Druiden jetzt langsam, sonst hätten wir untote Paladine, sonst hätten wir Leerenelfen-Paladine.
Genau.
So, keine Ahnung. Es geht halt nicht immer. Ich wünsche es mir ja auch, aber es geht halt nicht immer, weil es Das ist immer der Punkt. Hätten wir alles, wie es sein müsste, hätten wir Classic alles schon drin gehabt, hätten keine Erweiterung, keine Features, keine, es müssen im Laufe der nächsten 20 Jahre noch Sachen kommen. Wir müssen in 18 Jahren darüber berichten, dass die Untoten jetzt Paladine werden können. Das ist halt, was du, die müssen sich Sachen aufsparen. Das ist der Punkt. Leider, ne?
Ja, ich verstehe.
Aber andersrum würde es nicht funktionieren. Was willst du dann in 15 Jahren noch hinzufügen? Und ich glaube, mittlerweile rechnen sie tatsächlich, dass es die in 10, 15 Jahren noch gibt.
Ich weiß, was du meinst. Also ich finde zum Beispiel so Sachen wie, ne, also ich bin da ja ganz anders. Für mich sind das so die Sachen, die am alleruninteressantesten sind, dass die Dämonenjäger irgendwie einen neuen Tree bekommen oder was auch immer. Aber wenn ich höre, wie Leute über WoW sprechen, die vor allem nicht so tief drin sind, sondern nur mal alle paar Jahre WoW spielen, wenn neue Expansion oder so rauskommt, dann sagen die, ja, hier, der Dämonenjäger, der neuen Spec, der ist voll funny und so. Die reden darüber.
Ja,
die
reden
nicht über kleine Details und keine Ahnung.
Ja.
Und wenn sie über die Story reden, dann auch nur über die großen Zusammenhänge und so, ne?
Ja.
Darum, ja, das ist halt Marketing-Werkzeug. Das bringt all die Probleme mit, die es mit sich bringt, aber irgendwie muss Blizzard dieses Spiel mitspielen.
Yeah.
Mit irgendwann braucht man wieder ein neues Volk, irgendwann braucht man einen neuen Talent-Tree, irgendwann braucht man wieder eine neue Klasse, weil das ist, was irgendwie die Leute
abholt. Wenn du immer nur neue Völker einfügst und nicht einfach mal, dass jetzt ein leeren Elf quasi auch Demon Hunter werden kann oder sowas, dann hast du halt wirklich in 10, 15 Jahren dann nochmal zusätzliche 10 Völker. Das kann halt irgendwann nicht mehr funktionieren. Ne? Also das geht auch nicht.
Sie müssen ein bisschen Tempo rausnehmen, aber gleichzeitig müssen sie trotzdem mal wieder was Neues machen. Und ja. Sie haben so Sachen dann wie die Heldenklassen gemacht und so. Das hat ja am Anfang super viel Begeisterung ausgelöst. Mittlerweile habe ich so den Eindruck, ja, es hat jetzt jeder einfach nur akzeptiert, wie die letzten Talentpunkte, die man verteilt. Also es hat nicht diesen RP-Charakter, aber es hat für das Marketing während TWW funktioniert. So.
Auch der, man muss ja sagen, der Demon Hunter hat ja, also jetzt dieser Spec, hat als Feature ja richtig krass funktioniert. Es war nur ein neuer Spec und es waren nur leeren Elfen, die Demon Hunter werden konnten. Das war so ein krasser Impact. Ich weiß nicht, wie viele Fragen, boah, wann können wir endlich den Spiel machen? Können wir endlich Volkschange machen und so ein Scheiß? Also es war ja krasser Impact. Es hat ja funktioniert. Besser als Draktür. Das muss man sich mal ausmalen. Es sind gerade, glaube ich, mehr Devourer unterwegs und mehr leeren Elfen Demon Hunter unterwegs, als dass es Draktürs gibt.
Ja, ja.
Das muss man halt mal so sehen, ne?
Wer weiß, vielleicht kriegen wir ja irgendwann noch mal irgendwas anderes. Ein Magier, der nur Zeitmagie benutzt. Also der Temporalmagier, keine Ahnung.
Ja.
Vielleicht ist das ja jetzt die Zukunft von WoW. Dass man nochmal wieder einen neuen Talent-Tree zufügt und das war's.
Sehe ich so. Dann noch ein letzter Punkt, den ich noch ansprechen wollte. Wir haben jetzt quasi die erste Kampagne zu Ende und seit einigen Wochen ist die große Kritik. Wo ist die Horde? Jetzt haben wir natürlich die Kampagne zu Ende. Nicht ein Ork hat Silbermond betreten. Wollen wir dazu noch was sagen? Weil das wird schon hart, ne? So, hast du ein Empfinden, dass das scheiße ist?
Nö, ich finde, die Leute sollen sich raffen.
Ja.
Aber das sage ich ja sehr oft bei vielen dieser Thematiken. Also ich sehe eine Menge Orks in Silbermond. Weiß nicht, weil die Spieler wurden noch gerufen, dass du die allererste Quest, die du annimmst in Orgrimmar ist. Jo, es wurden übrigens nicht nur die Armee des Lichts gerufen, sondern auch mächtige Champions von Azeroth. Unter anderem du, Orkrieger.
Ja.
Ich weiß nicht, warum immer Green Jesus rumlaufen muss, damit die Leute akzeptieren, dass die Horde anwesend ist. Wir sind doch anwesend, wir sind die Horde.
Ja.
Und ansonsten sind auch eine Menge andere Horde-Charaktere, wie zum Beispiel Kalia, Minitil.
Aethas.
Oder Aethas, Sonnenherrscher. Oder die Blutelfen, die gehören übrigens auch zur Horde. Die sind auch da.
Ja, und vor allem.
Also nein, ich sehe das nicht so.
Ja. Ja, ich bin auch absolut dagegen, weil wenn wir immer alles, wir haben einen viel zu großen Kosmos mit viel zu vielen Krassen. Wir können auch immer meckern, warum sind die Drachen nicht da? Ja, jetzt wissen wir warum, weil die halt einfach gar keinen Plan haben und nichts können. Danke, Liadrin, für die Aussage. Finde ich Bombe, by the way. Aber wenn du und immer alles inkludierst, verwässerst du alles.
Genau, es verwässert das.
Es ging um die Elfen. Der
Kampf gegen Licht und Leere und es ging um die Elfen.
Ja.
Und es gibt ein bisschen Side-Story mit den Trollen und Naga und keine Ahnung, was
alles. Ist auch geil.
Genau, aber hauptsächlich geht's um Licht und Leere. Und je mehr du reinpackst, immer noch was und noch was. Jetzt müssen aber auch noch die Drachen kommen. Jetzt müssen aber auch noch Horde und Allianz kommen. Jetzt müssen aber auch noch die Goblins kommen. Jetzt müssen aber auch noch die Astralen kommen. Jetzt müssen aber auch noch. Du hörst ja nie auf.
Du kannst dann auch nicht viel erzählen, weil wenn du alles erzählen musst, kriegt halt jeder nur einen Satz. Weil die am Ende des Tages bleibt die Anzahl der Sätze, die reinpassen in der Erweiterung, gleich. Die bleiben gleich. Da kannst du nichts dran machen. Die haben ein festes Kontingent an Questtexten. Mehr darf nicht rein. Und die musst du sinnvoll benutzen. Und sinnvoll ist so. Und ich glaube, keiner wird sagen, dass qualitativ, lore-technisch gesehen, die Zulaman-Questreihe scheiße war. Die war richtig gut. Und warum war sie gut? Weil sie einfach sich darauf konzentrieren konnte und nicht irgendeinen noch einen Bums mit reinnehmen musste. Warum war die Elfenkampagne so unglaublich gut und strong? Weil es nur darum ging und nicht irgendwelche Nebencharaktere. Hauptsache, ich muss hier noch mal mitreden. Was Thrall, by the way, immer wieder bringt. Wenn Thrall drin ist, TWW, dann ist das nur so ein, ja, ich bin Thrall.
Hey. Absolut, absolut. Ja, natürlich gibt es auch immer Potenzial, so zum Beispiel, okay, wenn wir halt mit den Armani-Trollen zu tun haben, dann könnte natürlich Rokan auftreten. Es gibt jetzt nichts, was dagegen spricht, so, ne? Aber man muss es nicht immer machen.
Aber
so,
Liadrin war einfach besser. Weil die Vergangenheit und das hat halt super gepasst. Muss man sagen, das hat super gepasst. Aber der Punkt ist ja, es war genau eine Elfen-Reunion, die ist abgeschlossen. Jetzt kommt Lichtfaust Leere. Das heißt, wir werden vielleicht ja sogar viel mehr jetzt noch sehen können an lichtgläubigen Völkern. Das heißt, die Tauren könnten vielleicht noch übelst auf den Plan treten.
Tesco und so.
Genau, dass die jetzt noch mit rankommen, weil wir müssen ja immer noch sagen, das Ganze ist in wenigen Tagen passiert. Donnerfels und Tauren, bis die mal losgewandert sind, das dauert. Die machen ihre Kodos fertig. Bis die wirklich mal kommen, das dauert ja wirklich lang. Das heißt, es kann ja sein, dass jetzt die Tauren kommen, die Draenei wählen, ist jetzt am Start. Ne? Das kann ja sein, dass der schon längst seine Botschaft abgesendet hat und die wurde vielleicht ähnlich wie bei den Nachtgeborenen, ich will nicht sagen abgefangen, aber die dauert halt einfach, bis die auf Argus ist, ne? Die Post ist halt auch nicht mehr das Wahre, privatisierte Scheiße. Und dann kommt halt dann vielleicht die Draenei, die Erreda und so, die auch noch helfen, ne? Die Lichtgläubigen zumindest. Das kann ja auch alles noch sein.
Ja. Und wie gesagt, es müssen auch nicht immer alle anwesend sein. Das ist so. Ich fand das zum Beispiel, also keine Ahnung, vielleicht sehen das Leute so, aber ich fand das in Amiedras hier richtig scheiße.
Ja.
Das war nicht cool, zu sagen, ey, wir packen einfach jeden NPC, den wir im Spiel haben, in diese Quest rein.
Ja, also das war ja super nervig. Jeder hat auch noch was zu sagen. Und du gehst zu jedem hin, weil er noch was zu sagen hat. Und jeden musst du dann bedienen hinterher. Das war noch viel schlimmer. Du als Spieler bedienst die dann auch noch mal alle so. Das war so richtig so, boah, nee, bitte nicht.
nicht. Also ich find's seltsam, wenn gar keiner da ist. Das war so ein bisschen Dragonfly teilweise so.
Der Start, ja.
Ne, also außer Katka war ja niemand da. Das war ja sehr seltsam. Und dann später, als sie dann Bane gebracht haben, war cool. Das hat auch richtig gut gepasst.
Das war richtig geil. Wie die Armani jetzt. Das war so Side-Ding, mega, mega gut.
Genau, die Story also zwischen Tau und Centau. Und Amitras hier war dann Katastrophe. So, wo auf einmal sind irgendwie 70 named NPCs da und alle haben irgendwas zu sagen. So, das ist viel zu viel. Und du verlierst halt das aus dem Fokus, worum es eigentlich geht, nämlich um die Nachtelfen. Es geht um die fucking Nachtelfen gerade und nicht um Skrull und Bane und Khadgar.
Genau.
Und sonst was haben noch was zu sagen.
Und jetzt geht's halt um Licht und Leere. Wahrscheinlich. Und dann bitte auch, ich brauche keinen blutrünstigen Ork, der mit irgendwas Ner'zhul-Scheiß und Hexmeister-Kacke oder sonst was kommt, sondern ich brauche Licht. Ich brauche Leere. Ich brauche Lichtgläubige und Lehrenanhänger. Fertig.
Ich finde, was sie machen könnten, um so ein bisschen die Leute da zu beruhigen, so, das wäre jetzt, wenn ich jetzt bei Blizzard arbeiten würde und ich merke, okay, offensichtlich kommt da viel Kritik. Dass man irgendwie so eine Erwähnung macht mit diese verschlingende Schar greift überall auf Azoth an und bindet Kräfte der Horden-Allianz, Orgrimmar und Sturmwind und so weiter zu verteidigen. Ja. Dann hast du das abgefrühstückt, die Leute können sich nicht mehr beschweren und alles so in Ordnung.
Genau. Ja, nee, finde ich gut. Zum Abschluss. Wir sind ja jetzt, also da wird jetzt lore-technisch tatsächlich nichts mehr kommen in den nächsten paar Wochen, I guess. Wir können natürlich noch einiges abarbeiten. Wir haben den Riss von allen noch eigentlich komplett offen, wo wir mal drüber reden wollten. Wir haben noch leeren Zone, glaube ich, noch Sachen. Ansonsten war jetzt die große Frage, und das, deswegen spreche ich das hier an. Ihr könnt natürlich auch in den YouTube-Kommentaren da jetzt mal mit rein sinieren, was ihr wollt. Wir könnten uns jetzt wieder sowas wenden wie Nordend-Reihe, was wir da gemacht haben. Nur halt vielleicht mit Shadowlands oder mit Wrath of the Lich King haben wir jetzt gemacht. Mit Shadowlands vielleicht, ob das schon, ist das vielleicht noch frisch genug oder weiß ich nicht. Könnte man ja mal überlegen. Oder, ich weiß nicht, hast du jetzt die Arcantina schon gemacht?
Ich habe nur die ersten gemacht, die man da, Okay. Weißt du, wenn du mit Arathor-Quest dahin kommst, kann man gleich zwei machen, die hatte ich gemacht.
Ich habe noch nicht einen Schritt in die Arcantina gesetzt, weil wir ja damals gesagt hatten, so, ey, lass mal eventuell den Shit zusammen machen. Und seitdem bin ich halt einfach da nicht reingegangen, so, weil, keine Ahnung. Lohnt sich das, dass man das vielleicht zusammenquestet? Das ist das viel zu kurz. Da hast du dann vielleicht jetzt schon eine Ahnung, weil ich habe da, wie gesagt, nur nicht
das
eine Quest.
Das so, als wären das immer nur ein, zwei Quests. Es geht relativ Okay. Schnell.
Ja gut, dann eher nicht.
Aber nicht sicher, vielleicht sind die anderen ja länger oder so, keine Ahnung.
Okay. Ja, aber schreibt gerne auf jeden Fall eure Gedanken. Wir machen uns sowieso Gedanken und schreiben miteinander, aber schreibt gerne eure Gedanken auf jeden Fall in die YouTube-Kommentare, was ihr jetzt so zwischen, sagen wir mal, bis zum 07er, ich denke erst mit dem 07er, sprich am 22. April kommt 05, 8 Wochen später dann, werden wir erst neue, richtige Lore haben.
Es sei denn, nächste Woche kommt das Secret Chapter.
Oh, das wäre natürlich auch geil. Das wäre geil. Über die Ritualstätte könnten natürlich auch noch mal ein bisschen Lore mit sich bringen. Beim Angel-Event könnten wir auch ein bisschen haben, ja. Ja, wie gesagt, wir quatschen mal, ihr quatscht mal und
Wir überlegen mal, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Vielleicht finden wir noch neuere Themen. Ansonsten machen wir sowas wie Burning Crusade, Shadowlands oder ganz allgemeine, oder wir machen wieder ein Q&A, haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht.
Ja, genau, ein Q&A, habt ihr Bock auf ein Q&A? Astralor wollten wir auch noch mit reinnehmen, das heißt, wir können so eine Resterampe mit Midnight machen, ne, so leeren Riss von allen und Astralor, das ist definitiv doch so eine Resterampe wert, aber ja, genau, schreibt mal runter. Und ja, ich sag mal so, wir wünschen euch einen schönen Tag. War eine schöne Folge. War ein schönes Ende. Jo. Kampagnenende, by the way. Nur noch mal zu sagen, das war ein wirklich schönes Ende. Ich bin absolut abgeholt von Midnight. Stand jetzt, als letzte Frage an dich. Midnight stand jetzt, Cut jetzt mit allen anderen Erweiterungen auch. Cut zu dem Zeitpunkt, wo, wie du, Ranken ist immer scheiße, ich weiß. Wie würdest du es einordnen?
Ist bei mir auf S-Tier. Also irgendwo da, wo ich auch Legion und Wrath oder so hinpacken will.
Ja, bei mir auch. Ganz, ganz klare Sache. Steht mit mir auf einer Höhe von Warlords of Draenor und Shadowlands und so. Ja, schon. Ja, bin absolut hyped.
Gut. Mal gucken jetzt. Ne, klar, ja. Die Content-Patches können auch richtig furchtbar werden, wer weiß. Ja. Aber wenn die auch so geil werden, dann ist es eins der besten Addons.
Ja, muss man sagen. Ja. Gut, dann schreibt natürlich auch gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr Midnight gerade eben so findet. Und wir sehen uns dann jetzt bald zügig wieder.
So machen wir's.
Tschüss.
Bis denn.